Wabba-Bluba, Labba, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Aber herzlich willkommen zur 464. Folge des Sneakpods. Heute besprechen wir für euch den Film Elvis und Nixon. Mit mir hier der Mann mit dem sonderbaren Hüftschwung. Das ist Robert Krüger.
Hallöchen. Und der Herr, der da wirklich fast zusammengekauert und ein bisschen grummelig hinter seinem präsidialen Schreibtisch sitzt, das ist dann wohl Stefan Richard Nixon Giesbert.
Genau so ist es. Habe ich gerade deinen Hüftschwung als sonderbar bezeichnet?
Naja, ein bisschen sonderbar war der schon. Okay. Mein Hüftschwung, also mein persönlicher, ist ja natürlich alles andere als sonderbar, sondern geradezu großartig, aber der steht hier nicht zur Debatte.
Ah ja. Da gibt es auch gar keine Aufnahmen von, oder?
Nicht, wenn ich es verhindern kann.
Aber neulich habe ich wieder jemand kreischen hören, ob deines Hüftschwungs.
Sehr gut.
Das war, glaube ich, bei unserer Hüftzeit.
Ja, da haben Leute gekreischt, aber das haben wir ja schon erzählt.
Genau. So, du warst in der Sneak, ich war nicht in der Sneak. Jetzt weiß ich auch, was ich in der Vorsprechung vergessen habe. Ich schreibe es jetzt gleich rein. Und hast den Film gesehen, Elvis und Nixon. Worum ging's?
Es geht darum, dass Elvis, und zwar wirklich der, den man jetzt unter dem Namen sozusagen als erstes im Kopf hat, nämlich Elvis Presley, gerne damals Nixon treffen wollte. Im Real Life.
Da hat man noch gar nicht Real Life gesagt.
Das hat man damals noch nicht gesagt, das stimmt. Basierend auf einer wahren Begebenheit sozusagen, also zumindest die Tatsache ist verbrieft, dass Nixon wohl mal Elvis Presley im Weißen Haus empfangen hat und die beiden haben ein Foto miteinander geschossen, das dann auch sozusagen der Aufhänger für diesen Film ist. Es geht um dieses Foto, das nach wie vor in der, jetzt muss ich lügen, es stand im Vorspann, ich sag jetzt mal Nationalarchiv oder so ähnlich, okay. Irgendeinem offiziellen Dingsbums, wo dieses Foto verwahrt wird, kann man so Anfragen stellen, dass man ein Foto gerne hätte. Und dieses Foto zählt noch vor den Mondlandungsbildern oder allem anderen, was da ist, nach wie vor über die Jahre weg zu dem am meisten angefragten Foto, das die da immer wieder rausgeben müssen. Dieses Foto von Elvis Presley und Richard Nixon. Und die Frage, wie es jetzt dazu kam, warum der da hingegangen ist und wie das dann abgelaufen ist, dieses Treffen, das versucht dieser Film hier zu erörtern. Und ich glaube, an der Stelle hält er sich dann irgendwann nicht mehr so wirklich an die historischen Tatsachen. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit das überhaupt verbrieft ist sozusagen, was denn da wirklich besprochen wurde oder was da passiert ist. Aber eben der historische Rahmen, der stimmt an sich erstmal. Wir haben jetzt Michael Shannon, den wir übrigens ganz kürzlich erst in diesem schrecklichen Film mit diesem bolivianischen Vulkan-Dingen Salt and Fire hieß er, glaube ich.
Ja,
diesen Michael Shannon haben wir jetzt hier wieder. Wirklich diesmal großartig spielt er Elvis Presley. Und auch wenn er ihm optisch jetzt gar nicht so sehr ähnlich sieht, wobei ich jetzt auch nicht der große Elvis-Experte bin und weiß, wie Elvis zu allen Zeiten seines Lebens ausgesehen hat, sondern vielleicht auch nur irgendwie so ein, zwei ikonische Bilder im Kopf habe und das jetzt gar nicht so genau zuordnen könnte. So im ersten Augenblick dachte ich, so richtig getroffen haben sie nicht. Aber die Art, wie er sich bewegt und wie er so drauf ist und wie er so redet und so, das kam mir irgendwie, da dachte ich, das könnte stimmen, das könnte so sein. Aber wie gesagt, okay. Ich bin kein großer Elvis-Fan und insofern, da sollte man meiner Bewertung jetzt vielleicht mit einem Körnchen Salz, nee, das ist jetzt ein fieser Anglizismus, also wie sagt man im Deutschen? Ihr wisst, was ich meine. Ihr solltet da...
Mit euch in den Ohren oder so ähnlich.
Ja, sicher. Entschuldigung. Wir haben da natürlich den entsprechenden Gegenpart, nämlich Richard Nixon, gespielt von Kevin Spacey. Großartig gespielt.
Oh, Kevin Spacey spielt. Gut, er kennt sich ja eh jetzt schon aus im Weißen Haus.
Und Präsidenten spielen oder sowas, zumindest Politiker spielen, das kann er gut. Und macht er auch toll. Also ich, auch bei Richard Nixon muss ich sagen... Ich kenne ein paar Fotos und ich habe sicherlich auch mal irgendwo ein paar Videoaufnahmen gesehen und ein bisschen was über ihn gelesen, aber ich hätte jetzt nicht beurteilen können, ist das jetzt eine authentische Nixon-Darstellung. Aber ich habe zum Beispiel mit einem Arbeitskollegen den Trailer geguckt und der hat nur so ein paar Szenen gesehen und hat gesagt, ja, das ist so gut gemacht, der hat wirklich immer so zusammengefaltet hinter seinem Schreibtisch gesessen und so weiter und so eigenartig. Okay, krass. Und man sieht halt, dass dass da was Bestimmtes versucht wird. Also, dass man sieht, Kevin Spacey sitzt nicht da, wie Kevin Spacey üblicherweise da sitzt, sondern er versucht, jemanden darzustellen, der anders ist als die Figur, als der Kevin Spacey, den man jetzt so kennt. Und insofern nehme ich mal an, er hat sich da an dem historischen Vorbild wahrscheinlich orientiert und er spielt ihn einfach, er ist so grummelig, ja. Gut, komme ich mal ein bisschen vielleicht zur Geschichte, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen klarer machen. Und zwar, wir haben also Elvis, er sitzt irgendwie bei sich daheim, guckt Fernsehen und sieht eben, dass die Welt in Gewalt und Drogen und ist alles problematisch und so weiter. Und er will was Gutes tun für die Menschheit und er setzt sich jetzt in den Kopf, weil er schon von ganz vielen lokalen Polizeibehörden hat er solche Ehren Polizeidienstmarken, wo dann auch sein Name draufsteht, dass er dann irgendwie Officer ehrenhalber oder sowas ist. Und jetzt setzt er sich in den Kopf mit diesen Dingern, mit denen, das ist zwar gut und schön und er mag das auch und die Truppe hat ihm immer sozusagen, die war ihm immer wichtig, die zu unterstützen und er spendet da auch ganz viel. Aber er setzt sich jetzt was Neues in den Kopf. Er möchte nach Washington fahren, er möchte den Präsidenten treffen, denn er möchte Bundessonderagent der Regierung werden. Und demzufolge eine Bundesdienstmarke haben. Denn damit könnte er undercover ermitteln oder sich irgendwo in eine Band einschleusen oder irgend so einen Schwachsinn machen, um der Regierung und dem Volk und den Menschen zu helfen und was Gutes zu machen. So, das ist so der Plan. Und dafür holt er dann einen seiner alten Kumpels, der sich eigentlich gerade so ein bisschen von ihm, naja, wie soll man sagen, so absetzen wollte. Der will ein bisschen ein eigenes Leben anfangen und Entschuldigung, ich habe Husten. Der wollte ein bisschen eigenes Leben anfangen und wollte nicht mehr so immer nur mit dem King rumhängen. Hat eine Freundin und möchte die möglicherweise heiraten. Jetzt sagt der King, hier, du musst nochmal mitkommen und so. Und wir müssen nach Washington, das ist ganz wichtig und so. Und überredet ihn, dass er dann eben da mitkommt. Und er kann ja auch nicht so richtig Nein sagen. Und dann fliegen sie halt nach Washington. Noch zusammen mit ihrem Sicherheitsmenschen, der irgendwie für Elvis so eine Art Bodyguard, gespielt von Johnny Knoxville.
Was?
Aber tatsächlich so gespielt, dass man Johnny Knoxville fast nicht erkennt. Also es kriegt auch kein einziges Mal, also ich dachte ja, weil er der Sicherheitstyp ist, irgendwann kriegen sie mal in die Eier oder kriegt er mal irgendwas auf die Fresse, passiert im ganzen Film nicht. Also ist eine sehr, also Johnny Knoxville versucht scheinbar echt seriös zu werden jetzt. Und das ist eine ganz normale Rolle, also hätte sie jetzt auch irgendwen anders besetzen können, das wäre egal gewesen.
Krass.
Ja, und dann ist es eben so, dass, und das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das historisch korrekt ist, aber Elvis taucht dann einfach an einem der Seitentore vom Weißen Haus auf und geht da zu dem Guard hin und gibt dem einen Brief in die Hand und sagt, hier, das bringen Sie bitte mal zum Präsidenten. Und der ist natürlich komplett geflasht, weil er erkennt halt, wer das da ist, der da vor ihm steht. Und
war das Anfang der 70er oder so, gell?
Boah, du,
da war der ja schon was.
Ja, ja. Ja, doch, du, der war der größte Entertainer überhaupt. Also das war definitiv allen bekannt. Und er ist auch überall erkannt worden. Es ist auch ein Teil des Films, geht so ein bisschen um die Frage, kann Elvis noch er selbst sein oder ist er nur noch eine Abziehfigur? Er sagt dann auch mal irgendwann in dem Film so Sätze wie der Mensch da drunter, der ist vergraben, verschüttet unter so viel Gold und Geld. Ich weiß nicht mal mehr selber, ob ich noch weiß, wer ich bin. Und also es ist so verschiedene melancholische Töne über sein Leben und so ein bisschen Reflexion über sich selbst ist da schon auch noch drin, aber dann kommen halt auch wieder solche wahnsinns-egomanischen Momente, wo dann halt irgendwie ja eben dem Präsidenten sagt, dass er gerne Bundessonderermittler der Regierung werden würde. Wo die sich die Berater im Weißen Haus dann halt anschauen und sagen, gibt es sowas überhaupt? Und der Chief of Staff dann, nein, natürlich nicht. Sowas gibt's überhaupt nicht. Aber gut. Ja, jedenfalls, okay, er geht ans Weiße Haus, ans Tor, gibt diesen Brief ab und im Weißen Haus ist dann eben relativ schnell so, spricht sich das rum wie ein Lauffeuer und die Frage ist dann, können wir den möglicherweise empfangen, sollten wir das tun, kriegen wir den Präsidenten überzeugt, das zu machen, grummelig wie er ist, sagt er erstmal nein, hört sich das 10 Minuten lang den Vorschlag an und sagt dann einfach nee und ich will jetzt nicht den ganzen Film zu Ende dingsen, aber natürlich hast du Richard es Nixon war ja. Es gibt
das Foto, also hat er.
Es gibt das Foto, also hat er irgendwann ja gesagt. Und die Frage bei Richard Nixon ist natürlich, oder bei seinen Beratern, das ist abgesehen vom, weiß ich nicht, vom Papst oder wem auch immer, ist das die berühmteste Person der Welt, ja, der King. Und Richard Nixon war zu dem Zeitpunkt politisch schon etwas schwereren Fahrwassern und nicht sonderlich beliebt und galt als korrupt und was weiß ich nicht alles. Und da haben die Berater natürlich auch gesehen, wenn wir das irgendwie spin-doktern können, dass wir den, dass der King hierher kommt und es so aussieht, als ob Elvis und Nixon irgendwie Big Buddies sind, dann färbt das natürlich auch auf seine Umfragewerte ab. Vor allen Dingen halt in so Demografien, junge Leute, die du mit Politik normalerweise vielleicht schwer erreichst. Oder bei denen Nixon auch schlechte Zahlen hat.
Da war auch gerade hier Vietnamkrieg in vollem Gang, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Hat er nicht angefangen, schon Ende der 60er die Truppen wieder zurückzuziehen, Nixon? Irgendwie sowas.
Du kannst mich jetzt mit Details quälen. Du bist doch hier der Geschichtspodcast-Hörer.
Da äußere ich mich. Ja, Vietnamkrieg irgendwie taucht da nie auf. Die amerikanischen Geschichtspodcaster, die reden ja immer nur über europäische Geschichte, weil das ist ja viel weiter weg.
Ah, verstehe.
Ja,
ja. Ja, die machen sich's einfach.
Ja.
Hm. Naja, gut, ja,
also,
zum Thema, wie ist der Film so, nicht mal abseits von der Geschichte.
Ja.
Macht Spaß.
Ist eine Komödie, oder?
Ist eine Komödie, die aber, die jetzt nicht irgendwie auf Slapstick oder so ein Quatsch setzt. Also da fallen jetzt nicht Leute mit Türen irgendwo durch die Gegend, sondern es ist ein Film, der eigentlich nur diese Geschichte erzählt, aber dadurch, dass das alles sehr surreal ist, ist es halt sehr oft zum Lachen. Cool. Wenn Elvis irgendwo zum Flughafen geht und sich ein Flugticket kauft, ohne das über seine Handlanger machen zu lassen, und er halt komplett unerfahren ist und gar nicht weiß, wie man das macht, löst natürlich erstmal da einen entsprechenden Menschenauflauf aus und wird dann erstmal von der Polizei festgesetzt, weil er drei Waffen dabei hatte. Wusste ja nicht, dass man die nicht mit ins Flugzeug nehmen darf.
Ja, natürlich.
Genau. So, und wie er dann bei der Polizei da wieder rauskommt, ist halt der nächste Lacher. Und so geht das dann halt immer weiter. Und es kulminiert dann tatsächlich in diesem Treffen im Weißen Haus, wo halt das Protokoll, wie man dem Präsidenten gegenübertritt, was ja doch relativ streng geregelt ist, mit dem Protokoll, wie man dem King gegenübertritt, kollidiert und beide Seiten eigentlich nicht bereit sind, das Protokoll des anderen irgendwie anzuerkennen und dann aber relativ großartig miteinander auskommen. Also das...
Okay, denen ist wahrscheinlich beiden egal, auf wen sie treffen. Ist es ihnen wichtig, dass der andere entsprechend reagiert?
Naja, Nixon weiß am Anfang erstmal nicht so recht, was er überhaupt davon halten soll und macht es halt nur, weil seine Berater ihn, das will ich jetzt auch nicht spoilern, wie sie ihn dazu kriegen, aber es ist ein cleverer Schachzug, sagen wir es mal so, dass er am Ende dann doch noch Ja sagt. Und dann will er es so 5 Minuten, jetzt bringen wir uns hinter uns und so weiter. Und dann merkt er irgendwann im Laufe des Gesprächs, dass dieser Presley dann doch irgendwie ein ganz faszinierender Kerl ist. Und am Anfang wird er so ein paar Mal so düpiert, aber er will jetzt dann irgendwie zum Ziel kommen, nämlich dieses Foto zu machen und dann für die PR und so weiter, das muss ja alles sein. Und Elvis hält sich halt an gar nichts von diesen Regeln und geht halt mit dem Präsidenten um, wie schon respektvoll, aber halt auf so eine, wie wenn dir ein Rock'n'Roller halt Respekt erweist. Das ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn ein Außenminister dir Respekt erweist. Also,
peace out.
So ungefähr und im Zweifel nimmt er dich erstmal in den Arm, statt dir die Hand zu schütteln oder so.
Ist er auch so botschaftsschwanger oder?
Nee, gar nicht. Nee, der Film. Also,
das könnte ich mir halt vorstellen. Was
Elvis ist fürchterlich botschaftsschwanger. Also er versucht ja immer was für die Leute zu tun und für die Gesellschaft und für die Kids und so und wie die bösen Drogen da draußen. Aber das wirkt auf den Zuschauer, auf uns genauso belustigend und befremdend, wie es auf die anderen Personen wirkt. Wenn er das irgendwie dem Chef von der DEA erzählt, der dann auch da sitzt und denkt so, was passiert denn hier gerade? Hilfe, hol mich einer aus diesem Meeting raus. Und das wirkt halt belustigend. Was ich dem Film ankreiden würde und weshalb er jetzt auch keine mega Monsterpunktzahl bekommt oder jetzt irgendwie 9 oder 10, er verliert sich so ein bisschen zwischendrin. Also es plätschert so dahin, es hat eigentlich keinen richtigen Spannungsbogen, außer jetzt, okay, wir wollen das Treffen und dann sagt er erst nein und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir das Treffen doch kriegen und dann kriegen wir das Treffen irgendwann. Das ist vielleicht so das Einzige, was ein bisschen so einem Spannungsbogen, so einem klassischen Aktstruktur oder sowas folgt. Ansonsten kommt es eher so wie A Day in the Life of, so kommt es rüber, dass wir so plätschernd da so neben herleben. Und am Anfang ist das sicherlich noch ein paar Minuten lang interessant, wo man sich denkt, ah, okay, der King und jetzt sind wir da dabei, wie der so lebt. Und dann trifft er auf seine Fans und dann geht er in sein Hotelzimmer und was macht er dann da so und wie läuft das so ab? Wie nimmt man die Welt so wahr, wenn man als der King irgendwie mal ein Hotdog essen gehen will? Das ist ein Stück weit dann noch interessant und lustig. Und dann wird es irgendwann zäh, wenn dann diese Verhandlungen anfangen, ist man fast froh, wenn wieder ins Weiße Haus geschaltet wird, wo man dann hin und wieder mal hinspringen und sehen, wie da die Berater mit dem Präsidenten interagieren. Das ist auch richtig lustig. Die sind toll, diese beiden jungen Beratertypen, die dann immer so sich vorher miteinander abstimmen, wie sie da jetzt umgehen wollen mit dem Präsidenten und dann eben wieder rein in den in das Oval Office zum Präsidenten und dann läuft das alles nicht so, wie sie sich das gedacht hatten.
Und okay.
Ja, aber dann plätschert es irgendwann wieder so dahin und es kulminiert dann am Ende in dem Meeting, wenn sie sich dann treffen, dann ist es auch nochmal toll. Da wurde auch viel gelacht im Kino, aber dazwischen sind so ein paar Hänger drin, wo du denkst, so kommt das mal zu Potte, wie lange geht denn das noch und so weiter. Und deshalb würde ich, wenn ich das jetzt alles mal rund mache, vielleicht, sagen wir mal, 6,5 Punkte geben, vielleicht 7. Und insofern kann man machen, kann man angucken, definitiv, tut nicht weh.
Kann man für ins Kino gehen, oder?
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil auch die Musik, ich hätte jetzt natürlich erwartet, dass da sehr viel sehr viel Elvis-Musik und so, und das ist gar nicht so sehr, also der eine oder andere ist vielleicht drin gewesen, weiß ich jetzt gar nicht, aber ist auch viel Musik von anderen Leuten drin und ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie so das Lebensgefühl dieser Jahre wieder vermittelt oder so, es versucht er natürlich. Manchmal haben sie auch so ganz kurze Schnipsel, so Originalaufnahmen von irgendwo reingemischt. Das wirkt immer so ein bisschen eigenartig. Da ist dann so eine Einstellung, wo sie dann irgendwo durch die Stadt fahren und da ist dann so ein Stück Originalaufnahme quasi, wie das ausgesehen hat, wenn man damals durch diese Stadt gefahren ist. So völlig verrauscht oder so. Und im nächsten Schnitt stehen sie dann wieder irgendwo, die beiden Darsteller, und das ist wieder alles so glasklare heute Filmoptik. Das bringt jetzt nicht so viel von Bildgewalt, dass ich sage, du musst dafür unbedingt ins Kino gehen.
Okay. Gut, das heißt, ich warte, bis er dann hier im
ja, bis er irgendwo in einem Streaming-Portal auftaucht.
Genau.
Fernsehen, das möchtest du nicht. Das möchte niemand.
Boah, vielleicht kommt er hin.
Ja, dann gibt es diese schönen Tatort-Einblendungen von letzter Woche.
Oh, warum haben wir da letzte Woche eigentlich nicht drüber geredet?
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das hat mich so aufgeregt, dass die ARD jetzt auch anfängt, ihre Zuschauer zu verraten, ja, und zu verkaufen für irgendwelche beschissenen Werbeeinblendungen.
Ja, genau.
Ja. We hate it, ARD, we hate it.
Das war nicht schön. Das war, also,
nee. Nee, man fühlte sich so schmutzig und benutzt, wie wenn man Privatfernsehen guckt.
Ja. Sollen wir kurz sagen, worum es ging? Letzte Woche war ja dieser grandiose Moreau-Tatort hier aus Wiesbaden und in diversen wirklich spannenden Momenten, es war düster, es war dunkel, man wusste nicht gerade, was jetzt passiert, kommt so eine fette Einblendung im unteren Drittel links, linke Hälfte, Anne Will heute mit Angela Merkel und so weiter. Also ja, dass die auch auf so eine Sendung aufmerksam machen müssen und dass das wichtig ist, verstehe ich. Aber nicht in einem Moment, wo es gerade echt wirklich spannend ist und auch nicht dreimal in anderthalb Stunden Tatort.
Ja, und eigentlich überhaupt nicht. Also dann mach vor dem Tatort eine Ansage, wo du das sagst, oder mach direkt nach dem Abspann nochmal eine wichtige, ein Dings, aber
ja,
aber nicht einfach mitten über das Bild, wo sich ein Kameramann Gedanken gemacht hat, was da für ein Bild hin soll und wann welche Kamera und wie die Schärfe von hier nach da und der Ton, was in dem Augenblick, ja. Und dann völlige Ignoranz, irgend so ein Praktikant blendet da irgend so eine Scheiße drüber an der Stelle, wo er sich das für richtig hält. Das ist einfach eine Verachtung des Zuschauers in dem Augenblick. So dein Guckvergnügen dieses Films ist mir völlig Ralle, weil ich muss hier meinen Scheiß verkaufen.
Genau.
Und so fühle ich mich dann behandelt und das sehe ich also ganz schlimm.
Ja, wirklich nicht schön. Nee, ARD, das war nicht cool.
Ja, gut, okay, nächstes Thema. Die Droge der Wahl.
Die Droge der Wahl.
Ein erfreuliches
Thema. Das haben wir im Pod-Appler-Workshop ja auch besprochen, dass viele der Ansicht sind, dass man so Abbinder bräuchte.
Sehe ich anders, aber gut.
Können wir ja vielleicht mal unsere Hörer fragen. Schreibt uns doch mal auf Twitter oder auf unserer Facebook-Seite oder in den Kommentaren, ob ihr das cool findet, wenn es da irgendwie so ein Jingle gäbe wie Droge der Wahl. Die nächsten Filme. Die Restshow.
Oh Gott, ich finde es jetzt schon schlimm.
Robert spricht über Computerspiele. Wir plaudern raus.
Oh nein. Also ich find's vollkommen unnötig, aber ja, wenn die Hörer das mehrheitlich wollen, dann würde ich mich auch beugen, aber interessiert
mich. Kann man zumindest mal überreden, drüber überlegen, ob wir sowas machen, weil wir müssen es ja dann immer noch mal erstellen. Also wir haben ja jetzt nicht so einen Jingle, den wir hier rumliegen haben, wo wir den ganzen Tag denken, Mensch, da liegt ja noch ein Jingle auf Lager, lass uns ihn doch mal verwenden für irgendwas.
Nee, haben wir nicht.
Haben wir nicht.
Haben wir aber jetzt ein Thema. Was trinkst du denn?
Droge der Wahl. Ich schreite rüber in die Bar und dank der neuen Mobilität beim Podcasten kann ich das jetzt spontan entscheiden.
Okay, dann geh doch mal nach links und hoch und wie beim goldenen Schuss, nur dass ich nichts sehe. und jetzt die zweite Flasche von vorne. Du stehst jetzt wahrscheinlich irgendwo, wo nur Gläser sind oder so, wo ich dich hin navigiert habe. Keine Ahnung. Nimm, was du möchtest.
Zweite von vorne. Johnny Ram Private Stock.
Ah, sehr gute Entscheidung.
Ja.
Den musst du eigentlich pur trinken, oder? Den brauchst du gar nicht vermixen.
Ja, das ist doch ganz praktisch. Das wird ja noch viel einfacher.
Ich dagegen habe jetzt.
Nehme ich ein gekühltes Glas oder nehme ich ein warmes?
Für einen Whisky pur kannst du auch ein warmes nehmen. Das schadet ja nicht. Nimm ein Nosingglas und fertig.
Ja, ich hätte jetzt einfach einen gekühlten Tumbler genommen.
Ist auch mal.
Einfach, weil es cooler aussieht.
Im Audio-Podcast.
Ja, für mich, es geht ja um mein ästhetisches Empfinden.
Dein ästhetisches Empfinden dauert so lange, dass ich hier jetzt schon wieder das Schmelzwasser von meinem Eis abtrinken muss.
Okay, was trinkst du? Warte. Was trinkst du?
Ich trinke einen Gin Tonic, werde ich mir machen, mit einem Gin, den ich gestern vom Christoph geschenkt bekommen habe.
Ach.
Ja.
Dafür, dass du keinen Alkohol trinkst im Moment.
Ja, also der, ja, warum?
Entschuldigung, das war mein Fußablage.
Ach, das war raus wieder. das war aus der Pre-Show für die Hörer, die das nicht gehört haben. Ja, ich trinke Heymans London Dry Gin. Der hat knackige 47%.
Angenehm.
Und ist ein wirklich klassischer, wie sagt man, Juniper auf Deutsch? Wacholder. Ein Wacholder-granatiger Gin, den ich, wie gesagt, gestern noch frisch sozusagen geöffnet habe, nachdem ich ein Geschenk bekommen habe. Und im Gin Tonic habe ich ihn noch nicht probiert. Und da werden jetzt mal hier schwungvolle XYCL eingegossen. Ich habe keinen Jigger, keine Ahnung.
Und der Grund, dass du jetzt trotzdem Alkohol trinkst, obwohl du abstinent bist, ist nur, dass der Gin neu ist.
Auch, aber vor allem der nächste Film. Ich muss das noch, nein, das stimmt natürlich nicht, aber es finde ich schön, dass ich das so hinstellen kann. Der nächste Film, zu dem wir gleich kommen, den wir uns, warum wir diesen Film geguckt haben, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Aber ich fand den, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, so, dass man da dringend mal Alkohol danach braucht.
Okay, ja gut, das gilt. Also Alkohol trinken, weil man einen schlechten Film geguckt hat, finde ich. Also wir haben vor der Sendung noch mit einem befreundeten Podcaster auf, wie heißt dieses mit den Vögeln, Twitter.
Die Vögeln.
Die Jenny hat gestern Twitter-Vögel gebacken, fällt mir ein.
Haben wir getweetet, ja. Was
haben wir getweetet, ob er nicht auch zu uns in die Sendung kommt, weil er direkt die Live-Ankündigung kommentiert hat. Und hat er gemeint, nee, er könne jetzt nicht, er müsse ja dann wieder trinken. Und dann habe ich gesagt, ja, er soll doch einfach kommen, dann hat er einen Grund zu trinken. Ja, jetzt guckt er Game of Thrones oder so. Hat keine Zeit.
Schade. Ja,
so ist das.
Also, nächster Film.
Nächster Film, war?
Was haben wir gekickt? Und zwar haben wir gekickt Blackhead. Warum haben wir Blackhead gekickt? Also ich habe, muss mal so sagen, du wusstest schon, dass du nicht in die Sneak kommst, das hast du ja letzte Woche schon erzählt. Und Dann haben wir ja mittlerweile seit 3 Sendungen oder so, die hervorragende 3 Sendungen alte Tradition, um es mal mit dem Wort zu bezeichnen, dass wir dann irgendwie absprechen, dass wir vielleicht es schaffen, in der Woche den gleichen Film auf Amazon oder so zu gucken. Und dann habe ich diesmal einfach 5 Filme, die mich noch so interessieren, in die Vorschlagsrunde geworfen und du hast diesen ausgewählt und dann dachte ich mir so, ach, warum ausgerechnet den? Und warum hast du ausgerechnet den ausgewählt?
Ich habe, als du mir das geschickt hast, das war um 12.10 Uhr, das heißt, da war ich irgendwie auf der Arbeit, habe ich mich zum Kollegen umgedreht und habe gemeint, hier, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 5, da sagt der 5, zähle ich, 1, 2, 3, 4, 5, Black Cat. So war's.
Ah, okay. Da muss ich mir natürlich auch auf die eigene Kappe schreiben, warum habe ich ihn überhaupt auf die Liste getan. Das kann ich begründen. Es ist ein Film, wo es um Hacker geht und damit steige ich natürlich jetzt schon mal direkt in die Zusammenfassung der Geschichte ein. Aber eben, warum schreibe ich den Film deshalb auf die Liste? Ich finde es immer interessant, wir hatten ja Mr. Robot vor kurzem, ich finde es immer interessant zu gucken, wie stellt Hollywood Hacker, Computer, Hacking und all diese Dinge, wie wird das visualisiert? Und diese Frage wollte ich denn eben jetzt auch sozusagen an diesem Vertreter erörtert wissen und gucken, wie macht Michael Mann das? Das ist ein Michael Mann-Film. Und ja, deshalb habe ich ihn auf die Liste geschrieben. Ich hatte schon so die Ahnung, weil der ziemlich relativ schnell damals, wir haben die Trailer ein paar Mal in der Sneak gehabt, weil der relativ schnell wieder verschwunden war und man auch überhaupt nichts mehr davon gehört hat, hatte ich so ein bisschen die Ahnung, dass der wahrscheinlich gar nicht so gut sein würde. Aber ich habe ihn auf die Liste geschrieben und habe so ein bisschen gehofft, dass du den noch so ein Stück nach hinten schiebst. Aber dann wählst du den gleich als ersten aus. Und
wenn man sich die Kommentare auf Amazon anguckt, hätte man es auch einfach sein lassen können.
Na gut, aber haben wir halt nicht gemacht.
Nö, warum auch? Also, mein Gott.
Ja.
Ich finde, wir haben schon Schlimmeres geguckt.
Ja, natürlich, aber lass uns vorne anfangen. Die Eröffnungsszene, wo der Film einfach in einer Unendlichkeit irgendwie Bits oder so ein Quatsch dabei filmt, wie sie irgendwie durch Transistoren durchrauschen, die dann seltsamerweise leuchten, die Bits, wenn sie das machen. Und das fliegt da 10 Minuten in dieser Eröffnungssequenz durch irgendwelche komischen geometrischen Strukturen, die das Innere irgendeines Computers sein sollen. Da war ich schon komplett gelangweilt. Also, wie das schon anfing, diese Visualisierung von Dingen, die in Computern passieren. Und dann ging immer am Ende von diesem ganzen Geschnuffel ging dann so ein Licht an so einem Kabel an. Und das war dann so, oh, jetzt ist es aktiv, jetzt ist es da, ja. Und dann kommen wir wieder in die reale Welt zurück und dann passiert irgendwas. Und dieses Thema von komische Blitzlichter rauschen durch Computerinnereien, die fancy 3D animiert sind, das kam dann noch 2-3 Mal wieder in dem Film. Fand ich schon sehr ermüdend, diese Darstellung, aber vielleicht fasse ich erstmal ganz kurz die Geschichte zusammen. Wir haben also einen Anschlag, der, das habe ich auch gelesen im Zusammenhang mit dem Film, basierte die Idee und diese grundsätzliche, worauf die Geschichte so ein bisschen basiert, ist dieser Stuxnet-Angriff, der damals passiert ist auf die iranischen Uran-Zentrifugen, Atomanlagen, genau, die ja dann durch einen Angriff eines unter dem Namen Stuxnet bekannt gewordenen Malware kaputt gegangen sind, weil diese Zentrifugen irgendwie außerhalb ihrer Betriebsparameter betrieben wurden und dadurch sich selbst zerstört haben. Sowas Ähnliches passiert hier auch. Wir haben eine Malware, die dringt in ein Atomkraftwerk ein und fängt dort an, irgendwie, ich weiß nicht, eine Pumpe kaputt zu machen, eine Kühlwasserpumpe. Das führt dazu, dass sich das ganze Reaktorbecken überhitzt, wie bekloppt, und die Anzeigen im Kontrollraum sind dabei manipuliert, sodass sie nach wie vor anzeigen, dass alles gut ist. Das führt wiederum dazu, dass das Ding dann irgendwann hochgeht, weil die das halt nicht merken, dass es kaputt ist, weil ihre Anzeigen ja nichts davon aussagen. Und dann geht es darum, dass eben geforscht wird, wer war das und was hat er als nächstes vor und was soll das überhaupt? Warum werden wir nicht erpresst? Warum schickt niemand irgendwie eine Geldforderung oder so? Was ist hier los? Wer steckt dahinter? Relativ in kurzer Folge danach wird der Finanzmarkt manipuliert. Und auch da sieht man wieder, es ist vermutlich dieselbe Malware, aber wir haben immer noch keinerlei Hinweise, wo das hingeht. Und dann müssen die Chinesen, weil es war ein chinesischer Reaktor, mit den Amis, weil es war an der US-Börse, irgendwie zusammenarbeiten und dann kommt ein chinesischer IT-Agent, sage ich jetzt mal, nach Amerika und da ist dann eben sein alter Kumpel, ein großer Hacker, der sitzt dabei im Knast wegen irgendeiner Scheiße, gespielt von Chris Hemsworth und der wird dann durch Unterschrift von irgendeinem Regierungsheini aus dem Knast geholt und dann haben wir halt dieses Team, dieser chinesische Hacker-Agent plus diesen amerikanischen Outlaw-Typen, der mal ein super Hacker war, aber es irgendwie nicht geschafft hat, auf der weißen Seite der Macht sozusagen, sondern eben eben auch ein Blackhead-Hacker ist. Das Wort Blackhead, Whitehead kann man vielleicht mal erklären. Das ist sozusagen das Einsetzen von Computersicherheitsskills für das Gute oder das Böse. Also der Whitehead-Hacker würde sozusagen die Sicherheitslücke finden und würde sie dann dem Hersteller melden und würde dafür sorgen, dass die Sicherheitslücke gefixt wird. Würde vielleicht als Berater oder so dann irgendwie Geld verdienen über diese Tätigkeit. Und der Blackhead-Hacker, der würde dieses Wissen über die Sicherheitslücke halt ausnutzen zu seinem eigenen Vorteil oder würde da eben sein E-Mailware installieren oder die Bank leer machen oder sonst wie private Daten klauen.
Ist das denn so einfach?
Natürlich ist es nicht so einfach, aber das ist so die Unterscheidung Whitehead, Blackhead, wo diese beiden Wörter herkommen.
Mhm.
Ja, okay, und dann haben wir halt Chris Hemsworth, der aus dem Knast kommt und die mega coole Sau ist, die irgendwie die ganze Zeit immer nur nuschelig spricht und in der englischen Version des Films übrigens derbe nachsynchronisiert klingt. Genauso wie die Schwester von dem chinesen Hacker, die auch so klingt, als ob sie alles nachsynchronisieren musste. Ich weiß nicht, der Ton im Englischen war ganz eigenartig. Ich habe dann irgendwann deshalb auf Deutsch umgeschaltet.
Ja, ich habe auch auf Deutsch umgeschaltet, aber schon nach einer Viertelstunde irgendwie war mir das dann zu anstrengend.
Ja, aber es klang seltsam, oder? Ging das auch so?
Ja, es war irgendwie komisch.
Ja, seltsam. Also eigentlich ein Effekt, den man eher aus synchronisierten Fassungen kennt. Und das war jetzt bei dem vermeintlichen Originalton hier bei dem Film so.
Der deutsche Ton war sauber.
Der deutsche Ton war okay. Und vor allen Dingen gegen diesen eigenartigen englischen Ton war super.
Ja. Ja, jedenfalls jagen sie dann um die Welt.
Genau. Also erstaunlicherweise spielt Hacking dann gar nicht mehr so eine große Rolle. Auch in dem gesamten Showdown am Ende wird eigentlich gar nicht mehr gehackt. Da ist es ein relativ straightforward Actionfilm, wo halt irgendwie es fliegen Autos in die Luft, es wird geschossen mit Panzerfäusten und MGs und so. Man merkt natürlich, dass Michael Mann diesen Hintergrund mit Heat hat, wo er schon tolle Shootouts in Straßen inszeniert hat. Aber hier, ich weiß es nicht. Irgendwas hat ihn verlassen an der Stelle. Es ist eine Aneinanderreihung von schick gefilmten Bildern, die aber nicht so richtig zusammenhalten. Also
die Story bleibt halt irgendwann auf dem Weg. Ich dachte, das liegt jetzt nur daran, ich habe ihn, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz fertig geschafft. Ich habe mich heute Mittag irgendwann zu spät dazu entschieden, ihn zu schauen und musste dann aber oder wollte dann heute Abend noch.
Entschuldigung, du knisterst ganz fürchterlich. Kannst du das irgendwie
abschalten? Ich knister?
Ja, in meinem Kopf zumindest.
Ich weiß aber nicht, wo knister ich. Also.
Okay, dann knisterst du möglicherweise jetzt nur für die Live-Hörer. Entschuldigung.
Okay. Mach weiter. Nee, warte mal, ich muss mal mich selber lauter stellen. Nö, ich höre mich jetzt nicht knisternd.
Okay, dann ist es vielleicht Skype. Red weiter.
Ja. Lass mich noch kurz testen, sonst machen wir vielleicht gerade die Aufnahme kaputt und das wäre ein bisschen schade.
Ja, also in jedem Fall machen wir sie für die Live-Hörer jetzt kaputt, aber ich finde es Knistern jetzt nicht völlig unerträglich. Also wenn es auf deiner Aufnahme nicht drauf ist, soll es okay sein.
Okay, nee, ich habe mir jetzt quasi die Hinterbandkontrolle angeschaltet und da klingt es auch nicht nach Knistern.
Okay, dann sprich weiter. Ich
jetzt aufschalten. Okay, wo war ich?
Du warst bei der Story, die nicht so richtig vorankommt.
Genau. Ich habe es nicht geschafft, den Film komplett fertig zu schauen. Oh, jetzt fällt dir gerade was runter. Naja. Weil ich zu spät angefangen habe und dann noch weg war heute Mittag. Und trotzdem hatte ich immer zwischendurch das Gefühl, da passiert jetzt, da ist jetzt eine Szene und in dieser Szene ist irgendwas, was dramatisch ist, was gelöst werden muss. Dann rennen sie alle irgendwo hin, dann rennen sie noch irgendwo hin. dann ist es gelöst, dann taucht was Neues auf und sie rennen wieder irgendwo hin. Und dann kommen die Flugzeuge und dann fliegen sie Helikopter und dann fliegen sie mal woanders hin, dann stürmen sie wieder irgendwas und dann wird wieder geschossen. Und es ist halt einfach eine Aneinanderreihung von schick gefilmten Actionsequenzen.
Ja, genau. Also tolle Bilder sozusagen oder halbwegs tolle Bilder, die von einer Story überhaupt nicht, die überhaupt nichts trägt, die einfach nur so da, ja, auch das, so Szenen, die, oder wie soll man das sagen, Bilder, die tolle Bilder sind, aber keine Szenen ergeben. So würde ich das, glaube ich, formulieren. Manchmal ja, so, genau. So vollkommen erratische Schnitte. Ich habe auch gelesen, dass Michael Mann den Film, diesen Schnitt, der jetzt veröffentlicht wurde, wie heißt das auf Englisch? Er hat ihn disowned, also er möchte damit nicht mehr sozusagen assoziiert werden, weil der nicht von ihm sozusagen das Greenlight gekriegt hat.
Okay, krass.
Und er hätte seinen Director's Cut mal irgendwo vorgestellt, keine Ahnung, habe ich gelesen, habe ich ihn natürlich nicht gesehen, aber was auch immer das jetzt aussagen mag, ich zum Beispiel gleich am Anfang sind so Szenen drin, wo irgendwie Leute telefonieren oder sowas und die sind so wie reingeschnitten, da kommt dann so, wir gehen plötzlich in irgendeinen Raum, dann wohnen wir einem Telefonat bei für 4, 5, 6 Wörter und dann sind wir wieder raus aus dem Raum und danach bist du völlig orientierungslos und denkst dir, wer war das gerade, was war das gerade, warum war das gerade?
Genau, das ist ganz oft, dass man irgendwo hingeht oder irgendwas passiert und man nicht genau weiß, warum man jetzt gerade da ist und das gerade erlebt. Also das fand ich.
Ja, genau.
Ich denke dann immer so, hast du eben nicht aufgepasst? Oder, keine Ahnung, es geht ja manchmal so, dass man so einen Film guckt, dann träumt man kurz vor sich hin und dann ist irgendwas anderes passiert. Aber das meine ich ist jetzt da mir nicht so stark passiert. Aber ja.
Nee, ich bin da völlig bei dir und ich bin auch der Meinung, dass ich den sehr aufmerksam geschaut habe, weil ich saß alleine auf dem Sofa, ich war überhaupt nicht abgelenkt, es war spät nachts. Ich hatte einen Kopfhörer auf, damit ich nicht spät nachts noch so viel Lärm mache. Ich habe den wirklich aufmerksam geschaut. Und trotzdem saß ich die Hälfte der Zeit da und dachte mir so, irgendwie ist mir das alles egal. Und
das ja. Sowieso. Also, ja. Da waren so viele Szenen, so viele Leute drin, die einem einfach komplett am Allerwertesten vorbeigehen. Also.
Ja, insofern, Black Hat, die Darstellung des Hackings, ich sehe, was da versucht wurde. Diese 3D-Animation, was im Computer vorgeht, war großer Blödsinn.
War großer Blödsinn, muss ich aber sagen, also da habe ich mir am Anfang schon gedacht, so, das ist was, das gefällt dem Robert gar nicht. Ich finde aber, es zeigt eben, da ist jemand in das System reingekommen. Ist natürlich falsch, wie die Darstellung ist, weil Änderungen, die das Hacking bedeuten, passieren an einer anderen Stelle, das wissen wir. Aber um jemanden einfach nur zu zeigen, da ist jemand eingedrungen und da hat jemand was kaputt oder was anders gemacht. Das fand ich schon nicht so schlecht dargestellt, muss ich sagen.
I beg to differ.
Also Konzept.
Ja, nee, also ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Wie gesagt, ich sehe es anders, ist aber auch okay. Und wenn ich da mitgehen sollte mit dieser Argumentation, dann würde ich sagen, bitte keine 35, 40 Sekunden, wie lange der Quatsch gedauert hat. Also wie lange man da am Anfang, das sollte wahrscheinlich wie so eine James-Bond-Eröffnungssequenz oder so sein, aber ich habe das Gefühl, wir sind da irgendwie durch 64 Etagen von diesem CPU geflogen. Und die erste Hälfte der Zeit ist überhaupt nichts passiert. Und dann schwirrt halt irgendwelches Lichtblödsinn darum. Also wenn zum Beispiel Code auf dem Bildschirm zu sehen war, dann ging das so einigermaßen. Das war irgendwie okay. Es war auch irgendwie zum Teil Quatsch und der Typ hat da in VI irgendwelche Zeilen markiert und dann irgendwie mit der Faust auf dem Bildschirm auf die Tastatur geschlagen, völlig grundlos. Und hat irgendwelche Codezeilen so im Multiselect markiert, so 2 Zeilen hier, 3 Zeilen da. Warum, weiß man nicht. Dann hat er da drauf geguckt und hat sich irgendwie fürchterlich aufgeregt und es war alles so ein bisschen unklar, warum und wieso, aber zumindest war jetzt nicht irgendwie das große Passwortfeld mit den großen 8 Sternchen zu sehen oder so, sondern das war schon irgendwie Quellcode von irgendwas.
Ja, und genau. Also das war ja doch einigermaßen vernünftig dargestellt, oder?
Das sah ziemlich okay aus. Was ich nicht verstanden habe, ist, wieso sie immer auf Linux-Terminals sind, aber dauernd irgendeinen Windows-Quatsch machen. Also das fand ich auch mal witzig, also nicht schlimm für den Film, überhaupt nicht schlimm jetzt, aber nur so eine witzige Randnotiz, so, weißt du, du bist auf irgendeiner Linux-Maschine und rödelst da rum und guckst, wie ist das Ding infiziert worden und findest dann so autoran.inf oder so Dinger, ja, und dann bist du das nächste Mal irgendwo anders wieder auf einer Linux-Maschine und das Erstbeste, was du zu tun hast, ist irgendein NTFS-Filesystem zu mounten und was halt auch ein Windows-Filesystem ist. Und es war immer so dieser eigenartige Disconnect, dass es irgendwie immer um Windows Dinge ging, aber alles auf Linux-Maschinen mit auf der Kommandozeile gemacht wurde. Gut, das ist egal. Das will ich im Film nicht vorwerfen. Das fand ich nur lustig. Aber die Geschichte selbst an sich spielt ja eigentlich nicht wirklich in Computern, sondern nur um Computer herum. Und ist halt trotzdem Quatsch. Also dieses Ganze
ja,
mit diesem
ist Quatsch. Ist Quatsch und dient auch nur als Grundlage für einen großen Actionfilm. Was ich jetzt angenehm fand, war, dass es mal ein Hackerfilm war, bei dem die Hacker nicht auch gleichzeitig noch tolle Social Hacker waren. Das hatte ich gefühlt jetzt in letzter Zeit öfter mal gesehen, dass die eben dann noch gleichzeitig, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die Gestik lesen können oder keine Ahnung, Kartentricks oder sowas können und damit irgendwelche Sachen austauschen, weißt du, so diese Taschenspielertricks. Das fand ich jedenfalls bis dahin, wo ich gekommen bin, bevor wir jetzt mit der Aufnahme angefangen haben, fand ich doch sehr angenehm. Das muss ich ehrlich zugeben.
Ja, gut, also Black Hat insgesamt muss man nicht gesehen haben.
Nee.
Wenn man unbedingt Chris Hemsworth sehen will, der, obwohl er ein komischer Hacker ist, der irgendwie mega, mega gute, krasse Computerskills hat, trotzdem ein derber Fighter ist und mega muskelbepackt und irgendwie auch mit ein paar Handgriffen irgendwie 10 Leute verprügeln kann in so einem komischen China-Restaurant, wo man keine Ahnung hat, warum er das kann und von mir aus.
Kann auch später nicht mehr richtig, oder?
Doch, am Schluss im Showdown kann er das dann plötzlich auch wieder.
Ach hey, ich freue mich schon.
Ja. Ja, okay, also Black Hat von mir aus angucken, aber von mir aus eigentlich lieber nicht. Also wenn ihr wollt, tut euch das an, wenn ihr es aus denselben Forschungsgründen sozusagen, aus denen ich das Ding auf die Liste gesetzt habe, auch gucken wollt. Ansonsten völlig zu Recht an der Kasse untergegangen und muss man nicht gesehen haben.
Genau, wenn man eben einen Actionfilm gucken möchte, der in so einer Hacker-Umgebung auch so ein bisschen spielt, da kann man ihn vielleicht gucken, aber man kann auch einfach Heat gucken, das ist irgendwie geiler.
Genau. So.
Ja. Ich lasse nie wieder meine Kollegen entscheiden, was wir für einen Film gucken. Echt? So weit kommt's noch, wirklich.
Okay. Den nächsten kannst du ja komplett aussuchen. Muss ja auch nicht an meine Vorschläge halten, das ist ja nicht die Verbindung.
Nö, ist aber noch viel lustiger, wenn man das so ein bisschen zufällig macht.
Ja.
Das habe ich früher mit Martin haben wir das gemacht. Da haben wir auch regelmäßig irgendwelche Filme geguckt aus dieser SZ-Mediathek. Und da hat er immer 3 Zahlen zwischen 1 und 100 ausgesucht. Und die 3 Filme habe ich mitgebracht und dann haben wir davon einen ausgesucht.
Ah, cool.
Ja, genau. Du warst ja brav in der Sneak letzten Mittwoch und ich war nicht dort. Das hatte ich letzte Woche schon angekündigt. Ich war nämlich bei Al Jarreau, der in der Alten Oper war.
Ja, richtig. Wie war's? Oder wer ist überhaupt Al Jarreau?
Jazz-Blues-Musiker.
Okay.
Ja, so ein bisschen soulig, jazzig. Der war mit der NDR Big Band, ist der gerade auf Tour in Europa. Also er war vor ein paar Tagen noch in Frankreich und so. Und hat halt da ein Konzert gespielt. Al Jarreau ist nicht mehr ganz der Jüngste. Der ist, ich glaube, Jahre 40. Das heißt, der ist jetzt auch 76. Und hat auch Schwierigkeiten zu gehen. Das heißt, er ist auch mit einer Krücke auf die Bühne gelaufen. Und hat sich dann einfach auf einen Stuhl, auf so einen, ja, so einen etwas erhöhten, einen kleinen Barstuhl gesetzt. Hat eine unglaubliche Spielfreude an den Tag gelegt. Also man hat so gemerkt, wie viel Spaß es ihm macht, trotz, dass es für ihn offensichtlich beschwerlich ist, auf diese Bühne zu kommen, dass es offensichtlich schwer, also körperlich schwer ist, da zu sein. hat er einen großen Spaß gehabt, auf der Bühne zu stehen mit diesen Musikern der NDR Big Band, ich glaube, so heißen die, die auch wirklich gute Musiker sind. Bei allen Soli, die die gespielt haben, hat er so mitgesungen und also nicht so Text gesungen, sondern mehr so dieses bap 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 und wa 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 und so, und hat dann, kannte aber von allen Musikern die Namen und hat mit denen interagiert, hat Witze gemacht, war richtig gut gelaunt, hat also diese Spielfreude, es war famos, es hat so viel Spaß gemacht. Und kurz vor der Pause gab es einen großen Schreckmoment. Er wurde dann wieder mit Krücke von der Bühne geleitet und fiel dann wohl über seinen eigenen Fuß der Länge nach auf der Bühne auf die Fresse. Und der Typ, der ihm von der Bühne geholfen hat, ist halt auf ihn draufgefallen.
Ach je.
Und bei einem, ja, 76-jährigen zerbrechlichen Mann, das kann auch schief gehen. Und dann lag er da und dann tat sich erstmal nichts. Und der andere Typ steht so langsam auf. Und die Band spielt halt so quasi diese Ausmarschmusik und spielt halt und spielt und spielt und er liegt da und naja, und irgendwann lässt er sich das Mikro geben, so, okay, mir geht's gut, hoffentlich geht's euch auch gut, ihr seht aus, als könnt ihr eine Pause brauchen, wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder.
Krass.
Okay, alles klar. Ist er gegangen und dann ging's halt weiter, also nach der Pause, irgendwie war 20 Minuten, war eine relativ lange Pause. Und dann war die Band wieder da und dann stellt sich der Dirigent ans Mikrofon. Und da habe ich gedacht, oh, das sieht nicht gut aus. Also ja, das Erste, El Jorro geht's gut und er kommt auch gleich wieder, aber wir machen es immer so, dass wir nach der Pause erstmal ein Stück alleine spielen, also macht euch keine Sorgen, der kommt gleich wieder und so und dann geht's weiter. Und dann kam er nach der Pause, kam er wieder, wurde gefeiert, da schon Standing Ovations, ist dann in einem Rollstuhl reingefahren worden, also ist nicht mehr selber gegangen. Aber hat sich dann wieder hoch auf seinen Stuhl gesetzt und saß, stand, weißt du, wie, wenn man so einen hohen Barhocker hat, wo man sich so drauf sitzt, aber die Füße noch am Boden stehen. Dass man mehr, also nicht ganz steht und nicht ganz sitzt. Kannst du dir vorstellen?
Ja, ja, klar.
So saß er da und hat auch einen Spaß gehabt. Also zwischendrin hat er so ein richtiges Blues-Stück rausgehauen. Das muss ich sagen, war persönlich mein Highlight. Also er hat ganz viel aus dem Duke Ellington Jazzbook gespielt. Also halt ganz, ich glaube, Duke Ellington 20er, 30er Jahre, Jazzmusiker, Komponist, der hat sehr viele Sachen auch geschrieben hat, sehr viele Jazz-Standards. Aber dieses Blues-Ding, das war schon mein Highlight. Jetzt muss ich mal gerade unsere Hörer fragen, habt ihr irgendwelche Blues-Sänger, Blues-Konzerte, wo ihr sagt, Alter, das musst du dir anhören, da musst du mal hingehen. Ich habe jetzt entdeckt, dass Joe Bonamassa demnächst auf Tour kommt.
Da würde ich vielleicht mitgehen.
Das werde ich mir mal anschauen. Das ist, glaube ich, aber nur in Köln und in Stuttgart oder so oder Baden-Baden. Müssen wir ein bisschen fahren, aber ja. Gibt es so irgendwas, wo man sagt, so Mensch, das ist so ein Blues? Jesper Munk, muss ich sagen, war ich jetzt schon zwei, dreimal. Eric Burdon ist mehr rockiger als bluesiger. Ja, aber El Jorro wäre noch, also weiß nicht, ob das nicht schon durch ist. Kann ich wirklich empfehlen. Ist sehr viel jazzig, wenig bluesig. Aber diese Energie und die Freude, die der Mann auf die Bühne bringt, das ist halt unglaublich. Also das macht richtig, richtig viel Spaß. Und dafür allein lohnt sich schon.
Okay, cool.
Ja. El Jorro und NDR Big Band.
Klingt gut.
NDR.
Aber ich musste natürlich in der Sneak sitzen.
Du warst allein in der Sneak, ja. Und das Schöne war, vorher waren wir noch kurz im Geckos. Da habe ich noch mir einen Drink reingetan. Also meine Tante auch. Ich gehe da immer mit meiner Patentante auf so Konzerte, weil sonst keiner da mitmacht. Also meine Frau mag nicht, ihr Mann lebt leider nicht mehr, ihre Kinder interessiert es nicht. Meine Eltern brauche ich da auch nicht fragen für sowas.
Das hätte man jetzt auch falsch verstehen können. Meine Frau mag nicht, ihr Mann lebt nicht mehr. Denke ich mir so, stoppe. Also du redest dann.
War ein Punkt.
Okay, gut. Ja.
Ja.
Nee, ist doch schön, wenn man dann jemanden hat, wo man so weiß, zum einen muss ich dann nicht alleine gehen, weil da jemand ist, der unbedingt dahin möchte. Und zum anderen, wo man dann halt auch weiß, derjenige hätte auch niemanden anders, um dahin zu gehen. Dann findet sich das doch zusammen, ist doch super.
Ja, und es ist wirklich, es macht richtig viel Spaß. Und wir beide sitzen halt da und freuen uns so richtig, dass wir auch da zusammen hingehen können. Das ist echt immer richtig schön.
Ja. Mein Gin Tonic ist leer. Lass uns zum nächsten Thema kommen.
Ich habe noch ein bisschen was. Willst du noch einen neuen holen? Nein?
Nee, ich habe keinen Tonic jetzt mehr. Da müsste ich jetzt in andere Zimmer und so. Das ist alles schwierig.
Ach, hey.
Nee, ja. Ich könnte jetzt noch Gin pur trinken, aber ja, ja.
Ich finde, es spricht überhaupt nichts gegen Gin pur.
Ja. Vielleicht mache ich
das. Vor allem, wenn der wacholdrig ist. Wie kann der was?
Der ist sehr wacholdrig, ja. Doch, ist richtig, ja? Richtig schön oldschoolig.
Okay, cool.
Gut, nächstes Thema. Ich hätte ein iOS-Spiel zu empfehlen.
Oh.
Von der Firma Microsoft.
Was?
Ja, ist seltsam, ne?
Machen die was?
Ja, die machen mittlerweile eine Menge Sachen für iOS. Und zum einen natürlich Office und so ein Quatsch. Das braucht man ja aber jetzt nicht, also ich jetzt nicht, aber was sie jetzt kürzlich gemacht haben, ist, sie haben Microsoft das große Solitär-Paket. Und ich meine, wir wissen das alle, wir haben alle wahrscheinlich früher an Windows-PCs gesessen und das Spiel, was da immer dabei war, war Solitär. Und später gab es dann Free Cell und Spider-Solitär und all solche Dinge. Hm. Hast du auch gehabt, oder? Hast du auch gespielt?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Eben. Und in diesem Microsoft Solitaire Collection heißt es, glaube ich, oder jetzt muss ich kurz gucken, wie es offiziell heißt. Also die App heißt einfach nur Solitaire und wenn man sie öffnet, dann steht da Microsoft Solitaire Collection, genauso wie ich es gesagt habe. Und da sind sie alle drin. Also diese ganzen Spiele, das normale Classic Solitaire, was eigentlich Klondike heißt, dann Spider Solitaire, Free Cell und dann noch zwei Spiele namens Pyramid und Tri-Peaks, die ich persönlich nie gespielt habe. Keine Ahnung, vielleicht sind die in irgendwelchen Windows-Versionen drin gewesen, wo ich das dann schon
oder nicht mehr hattest.
Die ich nicht mehr hatte oder die ich vielleicht, wo ich die Spiele ignoriert habe, keine Ahnung. Jedenfalls sind die da drin und ja, es ist tatsächlich irgendwie so, wenn man im Zug sitzt oder sonst wie Langeweile hat für 10 Minuten oder so, mal wieder versuchen, so ein Solitärbrett abzuräumen, also so ein Gelege da, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist irgendwie so ganz nett und es hat so was von früher, so ein bisschen. Und es spielt sich natürlich mit Touch auch sehr gut, wenn man dann irgendwie die Karten anfasst und darüber draggt und so. Das funktioniert schon. Kostet nichts. Kleine, schnelle Empfehlung. Solitaire Collection von Microsoft für iOS. Wenn man mal so quasi zurück möchte. Und ich musste bei Free Cell, wenn man zwischen Free Cell und Spider Solitaire und dem normalen Solitaire, da musste ich schon erstmal wieder so, ach, wie ging das noch? Was war hier nochmal die Regel? Was muss ich nochmal machen? Und so am Anfang irrst du da wahllos rum und dann hast du es aber sehr schnell wieder raus und denkst dir bei Free Cell, okay, ich habe oben diese 4 freien Plätze, wo ich so Zeug zwischenlagern kann und dann muss ich unten immer alles irgendwie richtig sortieren. Und bei Spider Solitaire die Gemeinheit, dass man immer so unsortierten Mist an den unteren Ende der Stapel dran gehängt bekommt, den man da gar nicht brauchen kann. Aber
oh ja,
man muss es halt.
Außer wenn Könige oben lagen und so.
Ja, und dann aber auch nur, wenn dann eben das Richtige zufällig hingelegt wird. Sonst musst du es auch wieder auseinanderbauen. Und dafür in der einfachen Version, glaube ich, nur mit einer Farbe. Ich weiß gar nicht, gibt es wahrscheinlich auch noch mit allen Farben, dann wird es noch komplizierter.
Ja. Oh ja, ich erinnere mich dran. Gut, das darf ich nicht installieren.
Da geht dann viel Zeit kaputt, oder was?
Ja, ja.
Ja,
ich bin ja immer noch bei OneDot.
OneDot?
Weiß ich ja immer noch. Nee, TwoDots.
Ich sagen, TwoDots. Ich dachte jetzt schon, was? Ein neues Spiel? OneDot? Weiß ich nicht. Nee, okay, TwoDots, ja.
TwoDots, Minimetro ein bisschen.
Ja, Minimetro, haben wir das letzte Woche schon mal nochmal aufgegriffen?
Nee, also da haben wir, glaube ich, nochmal drüber gesprochen.
Ich habe es installiert, nachdem du es empfohlen hast und habe es angefangen zu spielen. Und es hat immer so, immer wenn ich verloren habe, ärgere ich mich so, dass ich das mal weglege. Und
ja, das stimmt.
Man,
es gibt auch nicht so viele Motivationen, dann nochmal weiterzumachen. Also weißt du, du kannst halt irgendwie 10 Städte aufspielen, aber da musst du ja, ich habe glaube ich nur bei der letzten Stadt 3 Anläufe gebraucht. Sonst habe ich es immer im ersten Anlauf gehabt.
Was heißt denn gehabt? Also, gibt es irgendein Ziel? Oder verstehe ich?
Nee, du musst halt irgendwie 300 Passagiere oder 500 Passagiere in einer Stadt befördern, damit du die nächste spielen kannst.
Ach so, okay. Da habe ich nie drauf angelegt. Ja. Ich habe halt immer gedacht, ich spiele halt mal und dann habe ich irgendwie, kriege ich dieses Achievement, dass ich irgendwie 300 oder 500 oder sowas befördert habe. Und ja, genau. Dann habe ich halt gedacht, so, ja, aber ich habe ja dann trotzdem verloren bei 860 oder so. Und ja. Scheiße.
Man kann es halt nicht gewinnen.
Ja, genau, man kann es halt nicht gewinnen. Und das ist halt eigentlich irgendwie ärgerlich, weil man denkt sich so, in der Stadt wie Frankfurt oder so, der Typ, der hier die U-Bahn macht, der wird ja auch nicht dauernd geköpft. Weil der hat es ja auch irgendwie hinbekommen, dass es jetzt läuft. So. Und ich würde halt gern weiterbauen irgendwie. Ich hätte gern so einen Endlos-Modus oder sowas. Und würde halt gerne irgendwie optimieren oder vielleicht irgendwie so eine Bewertung meiner U-Bahn, meines U-Bahn-Netzes, wo es dann heißt, okay, das Netz, was du hier gebaut hast, ist scheiße, bau halt mal um, versuch mal zu optimieren, versuch es mal besser hinzukriegen. Aber so ist halt immer so, sobald es einmal irgendwo ein richtiges Problem gibt, das jetzt irgendwie so eine Station überfüllt, ja, ist halt gleich zu Ende. Und dann denke ich mir so, ja,
genau. Blöd. Man kriegt es auch nicht irgendwie gelöst. Also man hat fast keine Chance, das mal über 2 oder 3 Wochen stehen zu lassen. So, ja, die Station ist halt doof, aber gib mir mal eine neue Route, dann baue ich da einen Kreisel hin, dann kann ich die auch wegtransportieren. Das geht halt nicht.
Ja, genau. Aber ja, nichtsdestotrotz, ja. Es ist schön animiert, es ist toll gemacht.
Ist halt vor allem so,
es ist so
minimalistisch.
Ist sehr minimalistisch, aber ist
einfach so klug gemacht.
Gleichzeitig so smooth und also ist schon schön, aber so ein bisschen Langzeitmotivation geht einem schon ein bisschen ab. Also ich mach's hin und wieder noch an. Ich habe es jetzt gerade letzte Woche bestimmt auch 3 oder 4 Mal gespielt. Und dann mache ich aber immer nur eine Stadt und spiele dann so ein bisschen rum und versuche dann manchmal so etwas ausgefallenere, komische Taktiken, wo ich denke, mal gucken, ob das funktioniert. Und meistens funktioniert es halt nicht und fährt halt irgendwann relativ schnell schwungvoll gegen die Wand und dann lege ich es aber auch sofort wieder weg und versuche es nicht nochmal, sondern dann war es das für den Tag und dann mache ich es vielleicht nächsten Tag wieder oder so.
Ja.
Naja. Okay. Also so viel zum Thema iOS-Spiele. Wir haben noch was mit zum Thema Podcasten. Du willst hier fremdgehen, habe ich gelesen.
Ich podcaste, ich bin ja ganz großer Wild-Fremd-Podcaster. Ich mag das ja gerne mal mit Podcast-Kollegen, andere in deren Sendungen aufzutauchen, mit denen was zusammen aufzunehmen oder auch, dass die zu uns mal zu Besuch kommen. Also war ja schon der eine oder andere mal hier. Jetzt werde
Wenn
ich
er uns besucht jetzt, den du gleich erwähnst, dann müssen wir eine Sendung auf Englisch machen.
Right. Genau. Ich werde nämlich mit dem Brian Weber von Bartender's Journey, einem amerikanischen Podcast über Cocktails, eine gemeinsame Sendung machen. Und zwar wird die zum einen live sein, also wir werden live zusammen podcasten und dann aber auch ganz normal bei ihm im Feed erscheinen. Und müssen wir mal gucken, ob wir die irgendwie ein bisschen mit Moderation vorne und hinten auch noch in den Cocktail-Podcast-Feed stellen.
Ja, da mal durchaus. Warten wir mal ab, was du da produzierst und dann gucken wir mal.
Genau. Unser Thema wird sein, so Probierrunden-Cocktails. Also das Thema habe ich ihm eigentlich gepitcht. Da haben wir auch im Cocktail-Podcast schon mal drüber gesprochen, dass man eben Gästen mal 5 bis 9 kleine Cocktails, also eben ein Drittel Cocktail, macht und dazu halt ein bisschen Geschichte vorbereitet, Geschichten vorbereitet. Das muss nicht immer die Geschichte des Cocktails sein. Es kann natürlich auch mal die Geschichte eines Produktes sein oder die Geschichte, zu der Cocktail das erste Mal serviert wird oder sonst irgendeine absurde Geschichte. Jetzt würde es sich anbieten, Seelbach-Cocktail zu machen, muss ich sagen.
Ja, sehr sogar.
Müssen wir irgendwann auch nochmal aufarbeiten. Ganz kurz für die Hörer, die sich da nicht so intensiv mit auskennen, es ist jetzt rausgekommen, dass der Seelbach-Cocktail, was ein vermeintlich ganz uralter Cocktail ist, einfach eine relative Neuerfindung ist und irgendwie die Geschichte wurde nur frei erfunden.
Genau, die Geschichte ist eine Fälschung.
Fake, ja. Was aber dann aus sich heraus einfach eine tolle Geschichte ist. Also ich würde glaube ich beim nächsten Mal, wenn ich so eine Runde mache, will ich den Seelbach-Cocktail reinmachen, um diese Geschichte erzählen.
Ach, du willst doch nur eine Flasche Champagner aufmachen, darum geht's dir doch eigentlich.
Ja, oh, ich habe jetzt schon wieder was bestellt. Beim nächsten Tasting, nächsten Freitag habe ich wieder eins. Da geht's Old Cubans immerhin.
Na, doch schön.
Ja, genau.
Ja, zurück zu deinem Live-Podcast.
Genau, und da werden wir 5 klassische Cocktails machen, servieren. Wir werden die live.
Aber ihr, also du bist schon bei dir zu Hause und servierst die nur dir oder so virtuell genau. Den Hörern oder wie?
Genau, ich werde bei mir die zu Hause an der Bar machen. Wir versuchen das auch per Video hinzukriegen. Also die Kamera in meinem Laptop wird mich dann wahrscheinlich filmen oder so. Und weiß nicht, Google Hangout oder sonst irgendwas. Es können sich irgendwie Leute auch anmelden. Wir können ja mal auf unserer Seite dieses Werbeplakat. Sie haben ja so eine Werbung gemacht. Und wo eben das so ein bisschen kurz beschrieben wird, was wir da vorhaben. Genau. Wir werden 5 Drinks servieren. Also nicht servieren, aber machen und kurz ein bisschen Geschichte davon erzählen und aber auch eben das Konzept von diesen miniaturrunden Abenden ein bisschen erklären. Die haben wir im Cocktail-Podcast. Ihr kennt das alles schon, aber ja, wer da Lust hat, kann sich da gerne anmelden und.
Jetzt erzählst du das mal den Englischen, den Amerikanern, die das auch mal wissen müssen.
Genau.
Sehr gut. I like.
Ja, es ist ja noch nicht so ein großes Konzept. Also eben, dass man mehrere unterschiedliche Sachen probiert, das gibt es schon. Aber dass man eben die Drinks verkleinert, in kleine Größen macht, das finde ich wichtig. Um eben, also es bringt halt nichts, wenn ich 3 ganze Drinks habe, ist es egal, wie der Fette schmeckt. Also es ist nahezu wurscht.
Ja,
weil man einfach, wenn man nicht so geübt ist, dann ist man nach dem 4. Drink einfach durch.
Genau, da musst du dann Professional Drinker sein und das ist halt nicht jeder.
Genau, und wenn du eben kleine Drinks hast, ja, nach dem 4., 5. ist man auch fröhlich und die Runde ist viel lauter als am Anfang und die ist auch nicht mehr aufmerksam, aber trotzdem freuen sie sich, wenn du gute Geschichten dazu erzählen kannst und so.
Ja, und sie kommen vielleicht noch irgendwie allein zu Fuß nach Hause.
Genau.
Wenn du 9 richtige servierst, dann garantiert nicht mehr.
Ja, das geht auch nicht.
Genau. Gut, okay. Ja. Also wir werden auf die Sendung verweisen, wenn sie denn erschienen ist. Wann wird aufgenommen? Wann geht's los?
13. Dezember um 9 Uhr deutsche Zeit.
Okay, da können wir dann abends. In der Sendung, die davor sozusagen die letzte ist, ja nochmal darauf hinweisen.
Genau.
Und dann.
Ja, wenn ich da weitere Details habe, dann werde ich auch nochmal vielleicht in der nächsten oder in der nächsten Sendung berichten. Meldet euch einfach an und dann, genau.
Okay. Dann habe ich noch eine schnelle Produktempfehlung. Da weiß ich noch nicht, ob das Produktempfehlung ist. Ich würde einfach mal ein Produkt erwähnen. Habe ich gelesen bei der Freakshow im Schleck kam der Tipp. Und zwar geht es um eine Kamera, eine so eine Action-Cam, also quasi ein GoPro-Klon, wenn man so will. Und zwar heißt die DB Power HD Cam. Gab es jetzt vor kurzem bei Amazon im Prime-Angebot für unglaubliche 20 Euro ungefähr.
Oh.
Was halt irgendwie mal so ein 1/20 dessen ist, was man für eine GoPro hinlegt.
Ja, genau.
Und ja, es gibt verschiedene von diesen GoPro-Klonen. Es gibt von Xiaomi so eine Cam, die heißt, glaube ich, Yi Cam, also Y-I. Dann gibt es von DB Power, gibt es auch mittlerweile ein neueres Modell, die EX5000. Die kostet noch so um die 70 Euro, glaube ich, so etwa. Was die Yi-Cam kostet, weiß ich nicht. Ich glaube, so auch 75 oder 80, sowas in dem Dreh. Es gibt noch zig andere GoPro-Klone. Warum GoPro 400 Euro für so ein Ding haben will, weiß ich nicht. Sie waren die ersten auf dem Markt. Sie sind irgendwie so der Marktführer mit entsprechendem Zubehörpaket und so weiter. Aber da haben sich jetzt natürlich viele kleinere chinesische Firmen irgendwie draufgesetzt und bauen halt Kameras, die sozusagen zubehörkompatibel sind. Also die haben dann auch so ein kleines wasserdichtes Gehäuse und dieselben Schraubanschlüsse unten. Das heißt, man kann die auch überall auf alles, auf jeden Halter draufsetzen, der eine GoPro trägt. Da passt die dann auch drauf. Und die ich jetzt gekauft habe, ist wirklich so das Billigmodell. Sie kann Full HD mit, ich glaube, 30 oder 60 Frames, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, 30 Frames nur filmen. Okay. Also sie kann jetzt keine mega super Zeitlupen, dafür muss man dann die Auflösung reduzieren. Sie kann auch kein 4K, aber sie filmt halt Full HD in 30 Frames. Also das heißt jetzt, um irgendwie lustige Aufnahmen zu machen von Dingen, die sich in Normalgeschwindigkeit abspielen, und wo man halt darauf Wert legt, dass eine Kamera wasserdicht ist oder dass eine Kamera irgendwie eine Robustheit mitbringt, dass man sie irgendwo, weiß ich nicht, dem Hund umhängt oder auf den Hund draufschnallt oder mit dem Baby zusammen in den Pool wirft oder sonst irgendeinen Quatsch macht, unter die Dusche nimmt oder was auch immer.
Was sagst du denn vor?
Ich brainstorme nur frei vor mich hin.
Ach so. Nächste Sendung. Robert duscht. Das gab's auch früher beim Hessischen Rundfunk in der Morgenradiosendung, dass Inge Meißel immer geduscht hat für die Nation.
Für Bombi?
Bei Bombi, genau. Da konntest du das Radio vom Bauch schnallen und dann hat Inge Meißel für dich geduscht.
Das ist schön. Ja, also die Kamera habe ich jetzt gekauft. Ich möchte jetzt noch keine wirkliche Produktempfehlung draus machen, weil ich habe sie heute erst aus der Packstation geholt und das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist erstmal das ganze Zubehör auspacken. Es ist ein Zubehörpaket mit lauter lustigen Haltern und Klebepads und irgendwelchen Schraubdingern und allem möglichen Gedöns dabei. Das habe ich alles ausgepackt und versucht zu verstehen, was wozu gut ist. Und dann habe ich sie in ihr wasserdichtes Gehäuse reingestopft, habe eine Speicherkarte reingemacht, habe sie einmal ins Waschbecken gelegt, habe den Wasserhahn aufgedreht und habe sie quasi von unten nach oben filmen lassen, wie der Wasserhahn so auf sie drauf regnet. Habe sie dann wieder ausgepackt, um zu gucken, ob das wasserdichte Gehäuse denn seinen Wert sozusagen beweist. Das hat funktioniert, da ist kein einziger, auch kein winziger Tropfen, also es war absolut furztrocken in dem Gehäuse nach diesem Test. Das Video selbst...
Sollte es auch sein.
Natürlich. Das Video selbst sah lustig aus, war jetzt nichts Spezielles, läuft halt Wasser auf die Linse von oben, sieht man mal, wie das aussieht, wenn der Wasserhahn über einem aufgedreht wird und einem direkt ins Auge knallt. War jetzt nicht die große Videokunst. Dann habe ich noch ein bisschen mit der Intervallfunktion rumgespielt, aber ich habe noch nichts Sinnvolles damit gemacht in dem Sinne. Insofern warten wir es mal ab, bis ich den ersten Einsatzzweck finde, wo ich diese Kamera zu irgendwas Sinnvollem benutzen kann.
Deswegen hast du mich hier gefragt, was ich mir in meine GoPro filme.
Genau. Ja. Aber habe ich dir doch geschrieben, dass ich mir so ein Ding bestellt habe.
Und das habe ich irgendwie nicht so ganz verarbeitet
gehabt. Okay, gut. Das war der erste einleitende Satz zu diesem Chat. Wie gesagt.
Oh ja, stimmt.
Das ist die möglicherweise Empfehlung, auf die ich nochmal zurückkomme, wenn ich da mehr Erfahrung mitgemacht habe. Aber ich war zumindest erstaunt, dass diese Teile so billig sind. Also, dass man so ein...
Du verstehst sicherlich den dringenden Bedarf, der nichts, aber auch nichts mit meinem Spieltrieb zu tun hat.
Ja.
So stand das in dem Chat.
Genau. Ja, der dringende Bedarf ergab sich, als ich gelesen habe, dass man sowas für 20 Euro im Prime angeboten ist, ist noch eine halbe Stunde gültig. Und dann dachte ich mir, jetzt oder nie, zack, habe ich so eine Kamera.
Ja, klar.
Das muss man dann halt haben.
Was ich gemacht habe, ist mal ein Video, mich selber beim Springen vom 1-Meter-Brett gefilmt habe, mit ausgestrecktem Arm. Das sind halt Aufnahmen, die das gibt sonst nicht.
Mhm.
Ja, hast du so einfach die Kamera so in die Hand genommen?
Ach nee, du hast die Kamera direkt in die Hand genommen?
Ja, genau.
Okay, cool. Mit dem Körper dann vom 1-Meter-Brett runter?
Ja, genau.
Okay.
So die Arme so ein bisschen breit, dass du dich so von der Seite filmst und ja, sieht halt alles nicht so vorteilhaft aus, aber sieht halt irgendwie, ist halt irgendwie cool.
Ja, verstehe.
Und hab das dann eben zusammengeschnitten mit irgendwie zwei Aufnahmen von außen noch. Also, dass du dich mal von außen und von unter Wasser gefilmt hast und eintauchen und so. Und wenn du das dann halt im richtigen Rhythmus zusammenschneidest und ein bisschen Slow-Mo drauf machst, dann sieht es eigentlich ganz cool aus.
Ja, geil.
Kann die eigentlich auch Slow-Mo?
Ja, wie gesagt, du musst die Auflösung dann reduzieren. Also, wenn du 720p machst, kommst du, glaube ich, schon auf 120 Frames, meine ich wohl.
Ja, das ist ja super.
Und damit kannst du es zumindest machen, ja. Wie gesagt, ich habe sie jetzt noch nicht bei Tageslicht filmen lassen. Ich kann dir nicht sagen, wie gut die Qualität da so ist. Ich habe auf YouTube ein bisschen was geguckt, da fand ich es eigentlich recht okay.
Wahrscheinlich brauchst du richtig Licht.
Ja, vermutlich. Und natürlich wird es nicht an der GoPro rankommen. Aber wie gesagt, es kostet ein Zwanzigstel. Das darf man halt nicht, nicht vergessen. Und man kriegt damit halt Aufnahmen, die ich so mit dem iPhone nicht machen würde. Also ich würde mein iPhone nicht unter den Wasserstrahl halten. Ich habe noch kein iPhone 7. Damit könnte man es ja sogar machen, aber auch das iPhone 7 nimmst du halt nicht, schneidest du nicht mit einem Saugnapf außen ans Auto und lässt es irgendwie die Dreckspritzer vom Vorderrad filmen oder so. Ja, das macht man halt nicht
am
Telefon.
Aber das ist halt sowas, wo so ein Klon da sicherlich super für ist.
Genau. Also ich kann mich noch erinnern, ich meine, ich hatte mir deine GoPro ja mal ausgeliehen für einen Surfurlaub und habe damit auch ein paar Sachen gefilmt. Fand ich auch toll damals. Aber ich weiß auch, wie ich mich gefühlt habe, als ich das Ding an dem Surfbrett dran hatte und dann irgendwie überlegt habe, so jetzt sind die größeren Wellen und dieser komische Auftriebsschwimmer, den hast du ja, glaube ich, nicht, ne? Oder hattest du ihn damals nicht?
Nee.
Das heißt, ich hatte ihn demzufolge auch nicht dabei. Und dann so dieses, wenn das jetzt abgeht, dann ist da so eine 400-Euro-Kamera weg und das ist nicht mal meine.
Ja,
das ist wirklich,
geht so blöd.
Wirklich unschön. Und jetzt wäre das halt so, ja, okay, wäre natürlich auch nicht cool, vor allem wenn eine Speicherkarte drin ist, wo dein halber Urlaub drauf ist, den du möglicherweise noch nicht runterkopiert hast. Aber der reine materielle Schaden, wenn jetzt irgendwie eine Fake-GoPro im im ewigen irgendwas Meer verschwindet und nicht wieder auftaucht, okay, 20 Euro, nicht so tragisch.
Hm.
Natürlich A, eine Umweltsauerei, so ein Ding da zu versenken und B, wie gesagt, auf der Speicherkarte möglicherweise irgendwelche Aufnahmen drauf, wo man denkt, so ja, die hätte ich vielleicht doch gerne gehabt, die ich die letzten 5 Tage gemacht habe. Aber ja, insgesamt, wenn da eine 400-Euro-Kamera verschwindet mit deinen Aufnahmen, dann bist du halt wirklich am Weinen. Und hier dann vielleicht nicht. Und insofern, oder halt auch beim Auto, wenn die irgendwie, klebst du irgendwo dran, dann geht sie doch ab und ist dann im Arsch, weil du mit dem Hinterrad drüber fährst oder so. Ja, mei, dann ist der Schaden nicht so wahnsinnig groß.
Ja, na klar.
Ja, wie gesagt, ich werde es ausprobieren und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das hatte ich eben, ist mir noch ein Thema eingefallen, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich hätte es da hinschreiben sollen. Verdammt.
Oh Mann. Ich hab jetzt wieder angefangen, ich fange ja immer nur Serien an, ich gucke die ja gar nicht fertig, deswegen muss ich immer drüber sprechen, wenn ich anfange und nicht, wenn ich fertig bin, weil Serien fertig gucken ist mir zu anstrengend. Auf Netflix, Chef's Table.
Chef's Table, wie der Chefkoch? Oder so der.
Genau. Okay. Es geht um Köche, die ja in einer besonderen Art und Weise kochen, die teilweise Sternrestaurants haben. Die erste Folge geht über einen Koch in Modena, der dort ein wohl hervorragendes Restaurant hat. Und ach, es macht einfach Spaß, da mal in diese Sternewelt einzutauchen und mal zu sehen, was der eben aus Parmesan machen kann, also wie Gerichte bei dem aussehen. Ich habe ja das große Glück, dass meine Eltern sich auch für so Sterneküche, was heißt auch, also die können sich für Sterneküche begeistern. Und nehmen uns dann das eine oder andere Mal mit, so, ach, wir wollen dort und dort mal zu diesem Koch gehen. Und ich habe ja schon das eine oder andere Mal erzählt, oder jetzt hier Rengo Gourmet Festival ist ja auch sowas. Und eben die Art, wie Gerichte dann angerichtet sind und die Aromen, die da drin sind. Wir hatten ja, stimmt, letztes Jahr warst du ja auch mit dabei.
Ja, gell? Klar, haben wir ja auch hier besprochen.
Da hatten wir drüber gesprochen, wo man dann eben nur einen Tropfen von irgendwas hat und da nur mal mit der Gabel durchfährt, um das mit irgendwas anderem, was dann halt aromatisch einfach so intensiv ist. Und das, so Sachen siehst du dann eben ein bisschen und auch über die Art der Köche, wie sie da sind und so. Jetzt habe ich eine Folge geschaut über einen Koch, der in Patagonien lebt. Und da halt irgendwie so fährst 100 Meilen durch den Matsch und danach fährst noch eine Stunde mit dem Boot und dann bist du auf irgendeiner Insel, wo der dann wohnt. Und aber eben in Buenos Aires eben ein Restaurant hat, was eben Stern hat oder zumindest ausgezeichnet wird. Ja,
cool.
Chef's Table auf Netflix. Wenn man mal einfach eine Dokumentation gucken will, sie ist sehr Netflixig. Also ich habe mit meiner Frau geguckt und es sind so ein paar Sachen, wo du denkst, so, Alter, ja, genau. Irgendwie der eine Koch wird halt von hinten gezeigt und als erstes läuft er durch seine Küche, Umschnitt, er läuft durch den Park, Umschnitt, er läuft durch New York, mit Kappe nach hinten gedreht, Umschnitt auf, keine Ahnung, er läuft durch seine Wohnung. Und immer ist es dieser gleiche Ausschnitt, der Koch von hinten, natürlich in unterschiedlichen Klamotten, auch in unterschiedlichen Umgebungen, aber es ist halt so angepasst und, also sieht sehr, sehr nach Netflix aus. Aber wenn man darauf nicht achtet, was ihr jetzt natürlich nicht alle nicht mehr könnt, weil ich euch das verdorben habe, es tut mir auch ein bisschen leid, dann ist es echt eine schöne, schöne Serie. Und gerade insbesondere die erste Folge hat mir wirklich gut gefallen. Die nächsten beiden fand ich gut, aber nicht ganz so stark wie die erste, die wirklich ganz, ganz toll ist. Ja. Chef's Table auf Netflix.
Okay. Chef's Table. Jetzt ist mir wieder eingefallen, worüber ich sprechen wollte. Ist
ja
jetzt eigentlich auch als Empfehlung zu spät. Wir hatten gerade, nee, habe ich auch letzte Woche noch nicht gewusst, also hätte ich gar nicht empfehlen können letzte Woche. Und zwar ist gerade Curling-EM gewesen. Und die, wie das immer so ist, man als Curling-Fan oder auch selber Spieler, muss man natürlich da dabei sein, muss wissen, wie es, was läuft und so, muss es gucken. Den Fußballfans geht ja nicht anders. Jetzt ist es aber so, dass eben Fußball in der ARD und so übertragen wird und auf den großen Sendern und Curling dann bestenfalls mal bei Eurosport. Und ich will...
Das kommt auch immer, oder?
Jein. Es kommt immer, aber halt irgendwie. Also es kommen nicht alle Spiele. Es kommt eine manchmal etwas eigenartige Auswahl von Spielen und was schon seit Jahren ein Problem ist, dass dann irgendwie die Finalspiele, die immer an einem Wochenende sind, wo bei Eurosport offensichtlich, weiß nicht, ein härterer Kampf um die Sendeplätze herrscht scheinbar, war es in den letzten Jahren fast immer so, dass sie die Finalspiele nicht live gezeigt haben, sondern irgendwie einen Tag versetzt und dann auch nur im Zusammenschnitt. Oder nur der Sendeslot okay. Ist irgendwie eine Stunde lang. Und du weißt genau, so ein Finalspiel dauert wahrscheinlich 2,5 mindestens. Also mindestens mal 2, wahrscheinlich 2,5 Stunden. Und es kann halt nicht sein, dass du das in einer Stunde, kannst du das nicht senden. Das geht nicht. Da fehlt halt die Hälfte. Oder mehr als die Hälfte. Und gerade die Finalspiele, weißt du, dann übertragen sie irgendwo unter der Woche, mittwochs um weiß ich nicht wie viel Uhr, irgendein Vorrundenspiel live in der kompletten Länge und das Finalspiel dann im Zusammenschnitt, wo du auch denkst, nein, warum? Und das wiederum hat sich jetzt gelöst und zwar aus einer Richtung, wo ich auch erstmal nicht erwartet hätte, nämlich YouTube. YouTube Livestreaming.
Was?
Okay. Und zwar hat die World Curling Federation hat einen YouTube-Kanal namens World Curling TV, heißt er, glaube ich. Und die haben einfach die fantastische Funktion des YouTube-Livestreamings benutzt. Und zwar nicht so, wie man YouTube-Livestreaming jetzt vielleicht im ersten Augenblick denkt, wenn da irgendwie jemand sein Handy nimmt und sagt, hier, ich stream jetzt mal, sondern halt so wirklich im professionellen Fernsehmodus. Das heißt, du hast eigentlich dieselben Bilder, die du im Fernsehen sehen würdest, die jetzt auch bei Eurosport kommen würden, nur dass dann halt nicht der deutsche Eurosport-Kommentar dabei ist, sondern halt in dem Fall, jetzt war die EM in Schottland, hast du halt dann einen schottischen Kommentar von Leuten, die dort vor Ort sitzen und es dann auf Englisch mit schönem schottischen Akzent kommentieren. Aber du hast halt dieselben Bilder, du hast es in Full HD, du hast es aus ich weiß nicht, 12, 15 Kameraperspektiven professionell produziert, so wie es fürs Fernsehen auch übertragen worden wäre, läuft es halt übers YouTube-Livestreaming und dann teilweise halt 1, 2, 3 Spiele parallel, wenn es sein muss. Und eben auch die Finalspiele live und direkt so in voller Länge. Es gab auch immer nur ganz, ganz kurze Werbeunterbrechungen.
Okay, cool.
Die wunderbar, also gut, Werbung ist Werbung, das nervt irgendwie, aber die waren kurz und die waren an Stellen eingeblendet, wo du sagen kannst, okay, hier kann ich es noch gerade so verkraften, dass jetzt da ein bisschen was fehlt. Und dann eben nicht an Stellen, wo du denkst, jetzt Spannung und ich will den Stein sehen und dann kommt die blöde Werbung, sondern irgendwo so in der Pause von den Ends und selbst in der 5-Minuten-Pause in der Mitte oder ich glaube 5 oder 10 Minuten, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange sie auf dem Niveau Pause machen, aber du hast halt so eine kurze Pause und da, selbst da dann eben nicht alles mit Werbung voll geballert, sondern hingegangen und mit der Kamera mal so mitgefilmt, was passiert in der Halle, was passiert mit den Teams, wenn die ihre Pause machen, stehen die irgendwo am Rand und so, mal eine Kamera draufgehalten, wie die sich da beraten und eben kurz ihre Pause machen und dann wieder aufs Feld gehen. Also fast so ein bisschen, als wärst du halt mitten in der Halle und kannst alles beobachten. Und die Curling-EM, also Schweden hat gewonnen bei den Männern und Russland bei den Damen. Und das russische Finalspiel war ein Drama, was war Russland gegen Schweden. Und die Schwedinnen hatten es eigentlich schon geschafft. Also sie hätten noch den letzten Draw zur Mitte spielen müssen. Und der war, die Länge, die man dafür braucht, hat die schwedische Skip Anna Hasselborg auch gehabt eigentlich. Das ganze Spiel über und auch die ganze Woche über eigentlich schon. Und hätte ihn eigentlich nur noch hinlegen müssen. Und dann curlte dieses Ding nicht und blieb an der Guard außen hängen. Und weil er da hängen blieb, sind die Russinnen dann Goldmedaillensieger geworden. Und die Russinnen haben es nicht so richtig kapiert, aber vor allen Dingen hat die schwedische Skip, die ist fast zusammengebrochen auf der Stelle. Die hat überhaupt nicht gecheckt, was ihr da gerade passiert ist und dass sie gerade ihre Goldmedaille fortgeschmissen hat. Das war hochdramatisch. Und auf der Männerseite war es Norwegen gegen Schweden, also schönes Spiel, Wikinger gegen Wikinger. War sehr, sehr lustig. Ich habe mit beiden Teams ich habe nicht gegen beide Teams gespielt, aber ich kenne aus beiden Teams Leute und habe gesehen, wie Alkohol auf sie wirkt, sagen wir es mal so. Es sind alles sehr, sehr lustige Gesellen. Deshalb hat mir das auch viel Spaß gemacht, das zu gucken. Da hat Schweden gewonnen. Das hätte ich auch vorher so getippt, wenn man mich gefragt hätte. Und war aber trotzdem auch spannend, war auch bis zum Schluss spannend. Und insofern schön, dass das jetzt auf YouTube mit dem Livestreaming geht. Und eine fantastische Verwendung für YouTube-Livestreaming. Das sollten viel mehr Sportarten, die irgendwie, sagen wir mal, im normalen Fernsehen nicht oder nur in unzureichender Form stattfinden, sollten das tun.
Ist ja bei uns auch, ich habe es jetzt nicht erzählt, aber vor 3 Wochen wurde die Deutsche Meisterschaft, glaube ich, nicht über YouTube, aber auch über irgendein Streaming-Portal auch live übertragen, allerdings ohne Kommentar und ohne alles. Aber immerhin wurde Deutsche Meisterschaft Formationstanzen im Internet übertragen, man konnte sich's angucken. Man kann sich sogar heute noch die Wiederholung, also so Zusammenschnitt angucken. Das ist cool.
Ja, also ich meine, ich weiß.
Das ist halt einfach die Zukunft.
Absolut. Ich kann mich erinnern, damals, als ich in Japan gespielt habe auf dem Turnier, gab es halt auch einen Livestream. Natürlich.
Echt? Von dem Turnier? Warum habe ich den nicht geguckt?
Das weiß ich nicht. Meine Mutter hat den geguckt.
Da hätte ich dich im Fernsehen gucken können.
Im Internet.
Ja, aber es ist auch das Gleiche, wenn ich das auf den Fernseher lege, dann zum Fernsehen.
Die haben das damals halt relativ simpel gemacht. Die hatten halt für jede Bahn hatten die irgendwie 1 oder 2 Kameras und haben die dann gestreamt und da gab es halt keine großartige Live-Regie oder so und auch keinen Kommentar, sondern das war wie so eine Webcam, wenn du so willst. Aber haben sie halt angeschaltet vor dem Spiel und haben sie dann nach dem Spiel wieder ausgeschaltet und meine Mutter fand das damals toll, dass sie irgendwie gucken kann, wie wir am anderen Ende der Welt Curling spielen. Also
das ist total super. Das ist
schon irgendwie lustig und je nachdem, wie umso größer das Turnier wird und umso weiter jetzt auch die Jahre voranschreiten, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, umso mehr hast du dann halt nicht nur die Technologie, sondern eben dort vor Ort muss natürlich irgendjemand sitzen, der da Videoregie macht, aber der sitzt da sowieso, weil es eben schon irgendwo Eurosport und andere Fernsehsender in den entsprechenden Ländern gibt, die das haben wollen, macht das ja eh irgendjemand. Und über YouTube muss dann halt nicht der Deutsche Curlingverband oder dieser Veranstalter dort in der Halle sich irgendwie überlegen, wie kriegen wir das an zigtausende Hörer, die das gleichzeitig oder Zuschauer, die das gleichzeitig sehen wollen. Da kann dir ja der ein oder andere Server bei so einem Videostream ja schon mal umfallen. Also jeder, der das mal ausprobiert hat, der weiß, dass das nicht so simpel ist. Und das übernimmt halt YouTube dann für dich und skaliert das dann einfach und musst du dich irgendwie nichts kümmern. Das ist schon ziemlich fancy.
Wenn plötzlich 100.000 Leute gucken wollen, dann wollen das halt 100.000 Leute gucken, was da ist.
Genau. Und was lustig war, eine Sache vielleicht, die ganz witzig war bei der Curling EM jetzt da, hat auch nichts mit YouTube zu tun. Die letzte Veranstaltung davor, bevor diese Curling EM in der Halle anfing, war eine Dart-Meisterschaft, deren schlussendliche Siegerehrung mit massivem Einsatz von Konfettikanonen begleitet wurde. Was dazu führte, dass ganz viel von diesen lustigen Konfetti-Schnipseln, also so, die sind ja dann so etwas größer, so längliche Streifen, vielleicht so 3-4 Zentimeter lang, 1/2-3 Zentimeter breit.
Ach so, diese Goldstreifen.
Genau, diese Gold-Silberstreifen. Die hingen dann noch unter der Hallendecke irgendwo, im Gebälk drin oder so, ich weiß es nicht. Und kamen über die Woche verteilt bis ins Finale im regelmäßigen Minutentakt, kannst du sagen, so runtergeregnet. Ich weiß nicht, durch Luftbewegung oder durch Zufall oder durch nachlassende elektrostatische Aufladung oder ich weiß nicht warum. Jedenfalls fielen die halt einfach wieder runter. Und das ist natürlich was du beim Curling überhaupt nicht gebrauchen kannst. Schon ein menschliches Haar oder sowas oder ein Kekskrümel oder sowas können einen 20 Kilo schweren Curlingstein komplett aus der Bahn bringen. Und so ein ganzer Fetzen von so einem Gold-Konfetti ist komplett indiskutabel, dass man da mit dem Stein drüber fährt, weil dann ist es am Arsch, dieser Stein, und der wird dann laut Reglement, ist der dann einfach ungültig. Das ist halt Pech, wenn dir das passiert. Und
der gilt aber als gespielt, deswegen kann ich nicht irgendwie abbremsen oder nochmal.
Nee, darfst du nicht.
Schieben. Wie heißt
Spielen. Darfst du nicht.
Werfen, oh Gott.
Das darfst du nicht. Also der gilt dann als gespielt und das ist Pech, der ist dann ungültig. Also beziehungsweise, was heißt ungültig? Der darf schon zu Ende laufen, aber er wird halt nicht ankommen. Also wenn der da drauf fährt, dann biegt der hart links ab und kracht in die Bande und das war's dann. Und dann ist das halt
passiert. Wenn er die Bande berührt hat, ist er fertig oder darf er bouncen?
Nee, wenn er die Bande berührt hat, ist er fertig. Aber er würde halt sowieso nirgends hin bouncen. Er würde sowieso kurz danach stehen bleiben. Also es ist, in dem Augenblick, ja, wo das Ding über das Ding drüber fährt, ist es im Grunde vorbei. Also da wird nichts mehr Sinnvolles passieren. In ganz, ganz seltenen Fällen wird so ein Stein, wenn er was aufsammelt, vielleicht ein Haar oder ein Krümel oder so, wird er den nach einer halben oder ganzen Umdrehung vielleicht abschütteln, wird den wieder loslassen und dann weiterlaufen. Das passiert ganz selten mal. Dann hat er aber wahrscheinlich auch grob die Richtung geändert und noch viel seltener ist diese zweite Richtung dann irgendwie noch halbwegs verwertbar. Aber das ist so selten, dass in der Regel, wenn er irgendwas aufsammelt, man nennt es dann ein Pickup, also dass er was aufgesammelt hat halt. Und
deswegen laufen die auch alle da immer vor ihrem Stein und wischen so ganz leicht rechts und links.
Genau, selbst wenn sie nicht wischen, um die Richtung zu beeinflussen, also um jetzt dieses harte Wischen, wo du dich wirklich einsetzt, ja, haben sie in der Regel immer irgendwie den Besen auf dem Boden und machen da so ein, im Grunde so ein druckloses, leichtes Hin- und Herfeudeln. Weil du da eben auch nicht irgendwo.
Feudeln.
Ja.
Das ist ja mein Lieblingswort im Satz.
Dann möchtest du eben Curling. Möchtest du eben nicht, dass da irgendwas eingesammelt wird. Genau. Und das war jetzt halt so, weil selbst im Finale siehst du dann halt irgendwelche Leute, die ja gerade um Gold und Silber spielen, kurz stehen bleiben und wieder nach oben gucken. Und dann fängt die Kamera das dann irgendwann ein, dass dann ein so ein Konfetti, was sich so in der Luft so um sich selbst dreht und so glitzernd von der Decke so ganz langsam die Höhe runterschraubt. Und die stehen unten und kommen aber noch nicht ran, weil es ist halt noch so 1,50 Meter über ihnen oder so. Und dann warten sie und irgendwann springen sie dann nach dem Ding und fischen es aus der Luft und räumen es dann weg und gehen dann wieder und spielen weiter. Und das passiert halt im Damenfinale, im Herrenfinale und vorher in den ganzen Halbfinalspielen und so. Überall ist dauernd regnet Konfetti auf die Spielfläche. Immer so.
Ist ja eigentlich ganz schön. So.
Ja, am Anfang war es irgendwie lustig und gerade die Finalspiele, also das Finalspiel Norwegen, Schweden, das sind beides sehr, sehr Mannschaften, die durchaus Humor haben und die haben sich davon nicht irgendwie das Ding verderben lassen. Ich könnte mir Mannschaften, gegen die ich früher mal gespielt habe, vorstellen, wo ich sagen würde, da wäre dann irgendjemand mal so genervt und so geladen, dass das dann auch seine Performance beeinflusst. Bei den beiden war da jetzt nicht mit zu rechnen. Die haben das ganz humorvoll genommen, aber es war auf jeden Fall lustig, so auch für die Zuschauer, so Konfetti, sehr unprofessionell von der Halle, dass sowas überhaupt passiert. Also ich meine, dass die auch nicht in der Lage sind, das da oben irgendwie rauszufischen, wenn sie das dann mal bemerkt haben oder dass sie halt nicht wissen, dass ihre Halle in der Regel, wenn Konfetti geschossen wurde, das haben sie ja bestimmt nicht zum ersten Mal gemacht.
Das muss halt echt, das muss halt weg. Das muss halt mit der Drohne hochfliegen und es einsammeln.
Ja, oder keine Ahnung, muss da mal im Hubsteiger hoch und muss die Scheiße da rausblasen mit dem Gebläse oder irgendwas, keine Ahnung.
Hubsteiger. Heute lernen wir Worte.
Ja, siehst du mal.
Ja. Boah, wenn wir jetzt nicht so Tagesarbeit machen müssten, da könnte man sich doch anbieten, auf YouTube alle Sportsendungen wegzumoderieren.
Ja, das wäre ganz schön.
Setzen wir uns morgens hin, dann machen wir erst ein bisschen Curling, dann machen wir Formationstanzen, dann machen wir ein bisschen Golfen, dann machen wir Dart und so weiter.
Genau, und bei allem kennen wir uns nicht so richtig aus, aber machen es halt trotzdem.
Ja, genau. Einfach wegmoderieren, was soll's.
Ja, naja, wobei bei manchen Moderationen, die ich zum Curling schon gehört habe, und ich möchte jetzt nicht auf die aktuelle Eurosport-Kommentatoren Christopher Bartsch und Felix Schulz, die wissen durchaus, wovon sie sprechen, gegen die sollte das jetzt nicht gehen, aber ich habe schon Curling-Moderationen und Kommentationen gehört, wo du auch denkst, so, ja, hättest du auch jetzt hier so irgendwie, weiß nicht, Arne Zeigler fragen können, der hätte wahrscheinlich genauso viel zum Thema Curling gewusst. Also speziell bei sowas wie Olympia ist das, glaube ich, wenn das dann auch in der ARD kommt. Und die ARD hat dann halt offensichtlich keine Leute, die irgendwas mit diesem Sport anfangen können, nehmen dann halt irgend so ein hier, du hast doch Sportmoderator auf der Visitenkarte stehen, mach das mal. Und der hat dann, liest sich dann irgendwo das Handbuch durch, hier Curling A bis Z in zwei Seiten und das überfliegt er dann mal so halb und dann kommentiert er da irgendwie drauf los und da kommt immer sehr viel Grütze bei raus. Also da würde ich sagen, schlechter würden wir Dart auch nicht kommentieren als das, weil wir genauso viel Ahnung haben.
Ja, das ist halt schon schade für die Leute, die Sportart kennen.
Ja, schade ist da schon übertrieben. Ja. Na gut, aber wie gesagt, Thumbs up for YouTube Livestreaming.
Ja, das ist echt schön. Ja. Wenn wir mal viel Zeit haben, machen wir das auch mal mit unserer Sendung, aber eigentlich interessiert es ja keinen.
Wir haben doch schon mal auf, was war's? Periscope, Meerkat, irgend sowas. Mehr Kette gibt es übrigens nicht mehr, ne? Ist pleite.
Echt nicht?
Ja. Nee, Periscope hat ihren Lunch geeatet. Also, da ist nichts mehr. Dafür gibt es jetzt was Neues.
Hast du Lunch geeatet gesagt?
Habe ich gesagt, ja. Ich habe Gin getrunken, möchte ich zu meiner Entschuldigung vorbringen.
Ja, okay. Nee, dann gilt's.
Es gibt was Neues und es heißt Hype. Aber das möchte ich jetzt nicht noch empfehlen, weil es ist auch, glaube ich, Quatsch. Aber egal. Meerkat ist weg, Hype ist jetzt der neue Hype und wenn nicht, dann benutzen wir einfach Periscope.
Ich habe gestern mal wieder Snapchat chattet.
Und nicht mit mir, das ist ein Skandal.
Nee.
Okay, dann...
Ja, ich habe irgendwie versucht, Face-Swap zu machen mit meiner Frau und habe vorher aber noch ein Quatschfoto von ihr gemacht und habe das einfach einer Freundin von ihr geschickt. Ja.
Aha, okay. Ich nehme das mal so zur Kenntnis.
Wenn ich im Sneakpot darüber erzählen kann, dass ich Snapchat benutzt habe, dann lachen mich wahrscheinlich die ganzen Streetkids hier. Nee, wie heißen die Jugendlichen von heute? Millennials? Nee.
Ach, was weiß denn ich?
Generation danach? Egal. Ja, lacht mich aus so. Ey, wie, du hast geschnappt. Das mache ich jeden Tag 15 Mal. Ach so. Gut.
Genau.
Oh.
Tja, na gut. Also.
Aber wir sind auch auf Snapchat, aber nur wir persönlich. Nicht genau. Der Sneakpot.
Der Sneakpot kann kein Snapchat, der weiß ja nichts von. Was der aber kann, ist diese Sendung jetzt abmoderieren. Das war die Folge 464. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe
Wenn ich
Hörer.
Jetzt nicht noch weiter reinquatsche.
Wenn der Herr Giesbett mich jetzt die Abmoderation zu Ende machen lässt, dann könnt ihr die Kommentare auf sneakpot.de schreiben. Wenn er mich nicht zu Ende moderieren lässt, könnt ihr das trotzdem machen. Oder uns bei Facebook oder Twitter anschreiben. Und natürlich nächste Woche wieder einschalten zur 465. Genau. Wo wir dann vielleicht Chris überzeugt haben, dass er mit uns sendet. Oder auch nicht. Wir werden sehen, was da passiert und ihr werdet es hören auf sneakpot.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Und dann nicht vergessen, am 13. Dezember um 9 Uhr abends Live-Podcast auf Englisch mit Brian Weber von
Bartender's Journey.
Genau. Bis dann. Tschüss.